Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 332. Heute mit Felix.
Bist du eine besondere Zahl?
Und Felix.
Off by one.
So. Und meiner einer. Ich bin Ingo. Hallo.
Hallo Ingo.
Nö, ich fand's irgendwie 333, 332.
333 haben wir auch verpasst, dann diese Schnapszahl und dieses Party, was immer läuft.
Was? Wieso?
Hä? Ja, ist doch immer Party jetzt gewesen. Bis Mittwoch war Party, oder?
Bis Mittwoch war Party?
Ja, bis Mittwoch war Party.
Fasching? Ach, ja. Ja, aber wir haben den Markus gar nicht dabei. Der hätte uns doch wieder, oder?
Mhm. Aber hier eigentlich
hätte
auch.
Hätte der was erzählt? Hatte der was erzählt?
Der erzählt immer irgendwas mit Karneval.
Okay.
Aber Kaiser Konstantin der Große schließt einen Vertrag mit den Donaugoten, damit er sich, dass die sich damit zur Waffenhilfe verpflichten. Ja.
Was, wovon redest du, Ingo?
Von 332.
Ingo, bist du ein bisschen verwirrt?
Nein.
Kann das sein?
Bist du sehr verwirrt?
Nein.
Wieso nicht?
Erzähl euch, was im Jahre 332 passiert ist, damit ihr aufgegleist seid.
Ah, ja. Da gab es noch keine Züge, das kannst du vergessen.
Der Zug ist abgefahren.
Ey. Oh Gott.
Da bist du aber aufs falsche Gleis.
Da bist du auf dem Abstellgleis, ja.
Da bist du bei mir auf dem Abstellgleis.
Ja.
Ingo, wir gewinnen dieses Spiel.
Das komplette
die Weichen sind gestellt. Ja. Dann müssen wir den irgendwo nochmal aufgleisen.
Ja, das hatte ich schon gerade, das genau. Ja, holt mich doch mal ab vom Bahnhof oder so. Ja, keine Ahnung.
Da verstehe ich nur, da steht der Ingo nur Bahnhof.
Das ist schon krass, wie viele Bahnsprüche so ja, da ja,
es gibt.
Reingefahren sind. Genau.
Mhm, ja. In diesen Bahnhof reingefahren, ja.
Ja, genau. Ja, Isos-Keilerei können wir dann nächstes Mal machen. Schlacht bei Isos.
Ja, die ja, war 333, oder?
Ja, genau. Ja,
verrückt.
Ja.
Das wäre eigentlich so ein lustiger kleiner Bildungsauftrag, können immer schauen. Ja, was war in diesem Mal. Jahr?
Da war nix.
Ja,
in den meisten scheiß Jahren ist nix gewesen.
Aber das habe ich doch euch gerade vorgelesen, was da war, was die Wikipedia zu dem Thema 332
ja, aber
nichts.
Also Ingo.
Einfach ausgeladen.
Hat sie bestimmt jemand
Kaiser
ausgedacht.
Kaiser Konstantin der Große, Mensch.
Ja, ist das belegt?
Das sagt die Wikipedia, das ist bestimmt belegt.
Belegt. Wie so ein belegtes Brötchen.
Ja, belegte
also, Zunge. Mehr nicht belegt auf jeden Fall.
Okay, gut.
Ja. Nein, aber Ingo, du musst es natürlich schon professionell aufziehen mit so einem Intro-Jingle und dann
Heute, 2000 Jahren.
Genau.
Ist ja noch nicht mal vor 2000 Jahren. Ja, stimmt nee. Ja, das ist ja falsch.
Almost.
Vor fast 2000
Jahren. Vor fast 2000 Jahren.
Ja. Vor einer Toll. Ewigkeit, ja.
Und noch viel weiter.
Schön.
Okay, ich merke schon, euch geht's gut wenigstens.
Ja. Mhm. Danke der Nachfrage.
Ja. Gut, wunderbar. Dann kommen wir doch gleich mal zu unserer ersten Kategorie. Blast from the Past. Hat er da was?
Genau, gezählt wird bei 1. Da haben die Kommentare entschieden. Also was? Ein Kommentar. Die Frage letzte Sendung war ja, Arrays Anfang bei 1 oder 0. Und da gibt's jetzt einen Kommentar, der das klärt und das sagt, natürlich fängt man bei der 1 an zu zählen. Punkt.
Okay, na gut, wenn eine Type mit der das
genau.
sagt.
Genau, Internet hat beschlossen, das ist jetzt so.
Hm. Okay, ja, gut. Interesting. Gut.
Was ist deine Begründung? Einfach so, oder was? Soweit hast du
Begründung. Begründung. Ich habe aufgehört zu lesen, nachdem natürlich fängt man bei 1 an zu zählen. Punkt. Und dann, yes. 1 ist das erste bedeutsame Element. Darum gibt es ja auch so viele Off-by-One-Errors und zu wenige Off-by-Zero-Errors. Bin ich legit? Ja,
ja.
Okay. Gehe ich mit?
Ist gut. Ja, ja. Nee, akzeptiert.
Gut. Genau.
Wunderbar.
Wir haben das beschlossen.
Ein für alle Mal geklärt.
Genau. Wenn ihr Fragen habt, ja.
Fragt einfach den Typen.
Fragt den Typen.
Diskutiert.
Im Internet.
Nee, im Kommentarbereich.
Im Kommentar.
Unserer kleinen feinen Sendung hier. Ja, wunderbar.
Genau.
Sehr schön. Ja, wir haben schon festgestellt, wir sind, obwohl wir so humoristisch sind, alle ziemlich fertig von der Woche. Deswegen sind wir auch in einer Stunde durch. Und wir müssen jetzt ganz schnell machen und kommen schon zu unserer zweiten Kategorie.
Wir kommen auf jeden Fall nicht so gut voran, muss ich sagen.
Toter der Woche. Doch, doch. Ganz, ganz schnell kommen wir voran.
Okay,
guck, wir
super.
Sind schon bei Kategorie 2. Ja. Weißdeutschland
ist, richtig ausgesprochen?
Ist tot. Ich habe Toter der Woche gesagt. Ja, habe ich gesagt.
Weiß.
Ja.
Weißdeutschland.
Weiß. Ich kenne Miami Weiß. Hat das was damit zu tun?
Ungefähr, ja. Nee. Überhaupt nicht. Kein bisschen.
Absolut gar nicht. Aber einfach mal ein Ja sagen.
Ja, kann mir jemand mehr dazu erklären,
okay.
Was ist Weiß? Warum? Was macht das?
Wisst ihr was, weißt du, was Weiß ist? Das ist
nee.
Ist das nur ein Online-Magazin
Videos, oder?
Das also sind die Leute mit den YouTube-Videos.
Ja,
genau. Und die machen Videos über Grenzgebiete, würde ich sagen. Also Grenzgebiete des Journalismus. Also die haben viele Videos über irgendwelche Drogensachen oder Kriege oder solche Sachen gemacht. Und da gab es natürlich einen Ableger in Deutschland, der und dieser Bereich ist jetzt leider geschlossen.
Aber und hast du? Ich muss gerade überlegen, aber ich habe nur die englischen Videos geschaut und ich nehme an, die sind alle von Weiß, dem
ja
nicht von Weiß Deutschland halt.
Dem US-amerikanischen Teil.
Ja.
Gut, wobei in Montreal gegründet, also
ja, Canadian, ja. Aber close enough.
Ja,
sie sprechen
genau.
Englisch, das ist alles das Gleiche.
Ja, na, vielleicht sprechen sie auch fast Französisch. Keine Ahnung. Gut. Okay, also der deutsche Teil, der irgendwie 2005 gegründet wurde in Berlin und deutsche Inhalte produziert hat, die sind jetzt leider.
Ja. Genau, was haben sie gemacht? Legales LSD in Deutschland, Kokainsucht, Supermeth und Prostitution. Ich glaube, das war deren Ding so.
Ja.
Trotzdem schade. Ja.
Ja.
Ich glaube, die haben schon gute Dinge gemacht.
Ich denke auch.
Das ist natürlich, aber ja.
Ja, die Journalistenunion sagen, der Journalismus verliert eine wichtige Stimme und ein wichtiges Format. Ja.
Ja, das war, okay. Glaube ich, so das Ding, das halt dann einfach immer noch weniger. Und die wenigen, die es gibt, die gehören dann auch alle irgendwie zu einem großen Verlag oder so.
Hm.
Das ist natürlich dann auch wie so keine Vielfalt. Das ist schon ungeil. Geil, wenn man Weiß Deutschland sucht, ist Weiß, also und dann ist Google hat ja immer diese direkt Deep Links unten drin und das Weiß, also ist irgendwie die auf die Hauptseite, Weiß. Und dann ist Weiß Magazine, Impressum, Drogen, Sex.
Ja, ja. Die wichtigen Sachen, über die sie halt berichten.
Ja.
Ja.
Das brauchst doch mehr.
Genau, Impressum, Drogen, Sex.
Ja.
Das, vielleicht sollten wir es auch mal Binärgewitter, Impressum, Drogen, Sex.
Nein, wir machen andere Sachen. Wir machen Open Source, Mobile, was auch immer da drin steht.
Genau, irgend sowas. Webentwicklung, Mobile und Technologie.
Genau, ja, Webentwicklung, ja. Mobile und Technologie.
Genau. Was sonst noch gestorben? Die letzten 2 Wochen oder so. Das Echo Connect.
Echo Connect.
Oh no.
Nie verwendet.
Oh,
ich hab gar nicht gewusst, dass es gibt, bis zu dem Zeitpunkt wieder. Das ist mit so vielen von diesen Smart Home-Dingern, die dann immer nur online verbunden, also so Internet verbunden sind und dann sagt halt der Konzern entweder so, oh, kein Geld mehr oder sie sagen, oh, wir machen kein Geld mehr damit und mit euch oder, ja.
Ja, aber
das Zweite ist jetzt passiert.
Aber kann man erstmal erklären, was es ist? Was macht es? Ja. Was ist Echo Connect bitte?
Echo Connect ist quasi so ein Zip-Phone, oder? Mit Echo Connect kann man per Alexa ins Festnetz telefonieren.
Umsonst.
Konnte man.
Ja.
Weiß ich nicht. Weiß nicht, ob es was gekostet hat. Steht hier jetzt nicht.
Wahrscheinlich hat es nichts gekostet.
Ja.
Oder?
Ja.
Echo Connect. Ach so, das ist ein extra Gerät, oder wie? Ah. Der Echo Connect in der Mitte des Bildes verbindet Festnetztelefon. Ah, nee, okay, du musstest schon noch ein Festnetz haben, aber dein Decktelefon oder dein Festnetz wurde mit dem Echo-Gedöns, okay, verbunden irgendwie. Nee, also dann hast du es schon selber bezahlt. Aber du kriegst ja jetzt einen 10-Euro-Gutschein.
Ein 10-Euro-Gutschein, ja, toll. Vielen Dank für gar nichts, würde ich sagen. Ja. Gut, fairerweise muss man sagen, das Connect kostet 40 Euro. Kostete 40 Euro. Hm. Steht da jetzt.
Das ist jetzt teurer Elektroschrott.
Ja. Aber also, warum?
Wahrscheinlich kein Geld mehr damit gemacht. Mit den
Leuten. Aber also warum gab es das in the first place?
Ach so.
Naja gut, ich kann das schon verstehen, dann kannst du halt mit deinem Echo telefonieren. Und jetzt kannst du halt in Anführungsstrichen nur telefonieren, du kannst ja nur andere Echo-Geräte anrufen oder andere, weiß nicht, Familienmitglieder oder andere Leute, die auch so ein Echo-Dings-Account haben. Und so konntest du sagen, was weiß ich, ruf meine Mutti an, die hier irgendwie auf der Handynummer oder auf dem Festnetz XY zu erreichen ist. Und dann hat er dich da verbunden und dann konntest du freihändig beim Kochen telefonieren.
Okay.
Kann man wahrscheinlich auch anders machen, aber...
Nee, ist absolut unmöglich. Da gibt es keine andere Möglichkeit,
wie das man auch nicht
freihändig telefonieren
nicht,
kann.
Es kommt nicht jedes Handy, was literally jede Person so im Hosensack hat, kommt mit so einem AI-Assistant, wo du einfach sagen kannst, ruf mal XY an.
Nee. Ich glaube, ins Festnetz ging's nicht, oder?
Mit deinem Handy kannst du nicht ins Festnetz anrufen?
Ach so, ja doch. Aber das kannst du nicht deinem AI-Assistant sagen. Da musst du sagen, rufe an 0152-333-444.
Nein, du kannst
auch sagen. Kontakt in deinem Handy und dann sagst du, ruf Mutti an und dann ruft er deinen Kontakt an, der Mutti heißt.
Ja, das stimmt, ja.
Er fragt ich habe 3 Telefonnummern für Mutti, wen willst du denn haben?
Und dann, gut. Vielleicht ist dieses krasse Zeug schon krasser jetzt geworden.
Ja, okay, also, keine Ahnung, sehe ich nicht ein, aber Echo Connect hat mich erinnert. Erinnert ihr euch an BitConnect?
BitConnect!
Ja, habe ich euch mal verlinkt, wenn ihr das noch nicht kennt.
Nee,
könnt ihr das dann mal 15 Sekunden, gut investierte 15 Sekunden. BitConnect.
Doch, das sollte man können. Das sollte man jetzt kennenlernen, wenn man es noch nicht kennt.
Genau, das ist eine kulturell relevante Referenz.
Ja.
Okay. Da könnt ihr mal mitreden, wenn ihr das quasi.
Genau. Das ist ziemlich hochgestochen für, ist einfach ein dummes Meme. Aber ein
dummes Meme, ja.
Ist halt lustig.
Gut, dann kommen wir zum Untoten der Woche, oder? Zu den Kämpfern für die Freiheit.
Free Nginx. So
Free Nginx.
Also drei Nginx, wenn du einen Nginx nimmst. Und dann
Frei Nginx.
Frei Nginx. Haben wir das schon?
Frei SSL, Frei Nginx.
Wir sollten
das mal einer schnell forken. Wir müssen das neben unserem Frei SSL-Repo.
Stimmt, das können wir wieder updaten.
Brauchen wir auch einen Frei Nginx.
Okay, warte mal.
Wann haben wir das letzte Mal Frei SSL geupdatet?
Schon ein bisschen näher.
Fragen, die keine Antwort.
Ich gucke einfach nach. Doch, dafür gibt es eine relativ einfache Antwort.
Ja.
Wir sind 3290 Commits behind. Dann ist es manchmal Sync4Org.
Aber 3 Commits ahead.
Oh, fuck. Es gibt irgendwelche Konflikte.
Scheiße. 2 Jahre. Ja, knapp 2 Jahre.
Create Pull Request mache ich.
Ja.
Legit. Ich mache einen Pull-Request gegen unser
Repo.
Oh, fuck, nee.
Okay, während Felix unser freie SSL updatet, müssen wir mal über Free Nginx reden. Was ist Free Nginx?
Genau. Es gab Drama in der Open-Source-Landschaft, beziehungsweise
was?
In der Firma F5, die ja OpenSSL, die Nginx, die den Nginx-Entwickler quasi gekauft hat.
Ja.
Dieses Drama bezog sich darauf, dass irgendwelche CVEs nicht so verwaltet worden sind von der Firma, wie sich der Entwickler von Nginx sich das gewünscht hat. Ich glaube, das ist so eine Zusammenfassung ungefähr. Jedenfalls gab es da einen Disput und dann hat er gesagt, ist mir egal, was ihr macht, ich mache jetzt einfach frei, ist frei Nginx. Und hat jetzt quasi das Nginx geforkt und ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, weil die Namensrechte, ich weiß nicht, ob ihm die Namensrechte gehören an Nginx.
Der Maxim Dunin.
Genau.
Ist ja auch scheinbar nicht der, es gab ja schon mal so einen Fork, diesen NG, aber weiß gar nicht, warum wir jetzt nochmal einen brauchen.
Mir ist es ja nicht sein ganz Fork, sein Fork von dem Hauptentwickler.
Wie jetzt? Was meinst du?
Ja, oder? Ist er nicht der Hauptentwickler?
Ja, aber ich meine, da kann man doch auch diesen NG-Fork, oder?
Nö.
Wie nö?
Nö.
Hä?
Nein! Nein, Punkt.
Nee, das ist halt,
Fragen? Nein, gut.
Das hat ein andere, das andere kannst du dich noch nicht mehr dran erinnern, wie es heißt, sondern das andere frei Nginx ist wohl einfacher. Deswegen lieber das.
Ja. Schon? Ja, okay.
Was denn aber?
Ich brauch doch nichts. X-Forks von
Nginx Forks.
Nginx Forks. Hätte es auch Engine XXX nennen können.
Für die schmutzigen so.
Ja, ich meine, wenn wir ehrlich sind, ist ein Drittel des Internets und keine Ahnung, wie viel Prozent des Internets sind Porn. Und ich nehme an, ziemlich viel Porn wird von Nginx gesurft. Das ist gar nicht so abwegig.
Enough. Ja. Ja. Also, wenn die sich nicht einen eigenen Webserver geschrieben haben, dann ist das wahrscheinlich so.
Ja, ich meine, warum? Ich meine, du wirst irgendwie Porn distributen, du wirst keinen Webserver schreiben.
Ja.
Glaube ich. Kenne ich mich jetzt nicht so aus, muss ich sagen.
Dein Kerngeschäft läuft woanders.
Nämlich unterhalb der Gürtellinie. Genau.
Yep. Deswegen haben wir auch keinen Webserver geschrieben.
Ja.
Ja, nee.
Gleiches Problem.
Nee. Genau, auch unter der Gürtellinie. Was? Moment. Also dieser Fork hieß, glaube ich, wirklich hier Angie. Ich werde den hier mal auch noch verlinken.
Ja, genau. Und da ist deswegen war jetzt meine Frage, warum wir zwei Forks brauchen, ne? Also klar, Free Nginx.
Ja, vermutlich, weil es halt andere Leute sind.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
Dass halt die Angie-Leute sind, ist halt nicht dieser eine Dude. Aber die haben ein cooles, im Readme haben sie so ein GIF, probably, GIF.
Ja.
Jurassic, ja. Jurassic Interface.
Mhm. Nee, Jurassic Park war es nicht,
Jurassic Park.
Genau.
Das ist ziemlich cool. Das finde ich nice.
Okay, das ist nice.
Das werde ich mir vielleicht mal für irgendwas abschauen.
Das, genau. Da muss ich Free Angel X noch was abschauen.
Oh ja, stimmt. Ja, das ist
Angie.
Ja. Gut. Ja.
Okay, aber der Maxim, der Dude aus Russland, hat jetzt irgendwie eine extra Nginx gebaut oder so.
Mhm. Ja, genau, der hat es quasi geforkt, hat gesagt, das ist ihm alles zu blöd da und jetzt halt die Frage, wie es weitergeht, weil wie gesagt, Namen ist ja schon, kann man ja schon sagen, Free Nginx ist jetzt relativ nah an Nginx als Name dran.
Das ist ein Drittel. Vielleicht dreimal so nah dran. Was?
Ja, also wenn ihnen nicht irgendwelche Namensrechte darin gehören und ich vermute mal, selbst wenn hat F5 irgendwie damals alles mitgekauft eigentlich, kann mir nicht vorstellen, dass sie da sowas rauslassen. Ja, also das mit dem Namen ist interessant, deswegen kann ich das mit Angie dann auch eher verstehen.
Naja, genau, also das ist, wie gesagt, passiert. Und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht.
Okay, neuer Fork und deswegen auch so ein bisschen Untoter der Woche, weil...
Genau, quasi auferstanden aus dem alten...
Auferstanden aus Ruinen.
Genau, aus...
Und der Zukunft zugewandt. Genau.
Genau so. Ja, genau. Und jetzt Frage ist halt natürlich auch, was F5 weitermacht jetzt, ob die jetzt quasi einfach diesen Real Nginx Fork behalten oder den einen wieder reinklagen oder so. Ist auf jeden Fall relativ frisch die Geschichte.
Tja, werden wir sehen, was sich durchsetzt.
Genau. Aber ich meine, mehr Auswahl ist ja auch nicht schlecht. Dass man da, und ja, wie ihr gesagt habt, Nginx ist schon ein Produkt, was man an vielen, vielen Stellen einsetzt. Egal, ob jetzt als Webserver oder Reverse Proxy vor irgendwas oder als, was weiß ich, in deiner Kubernetes-Umgebung als Ingress-Controller. Da kann man ja eine Menge mitmachen. Ja, wobei ich tatsächlich auch ein bisschen weniger wieder mit Nginx mache in letzter Zeit.
Und warum?
Weiß jetzt nicht,
was machst du, Apache?
Ja, nee, ich hab, weil ich jetzt in letzter Zeit mehr Proxy und sowas gemacht habe, tatsächlich. Okay. Genau. Und doch wieder ein bisschen vermehrt Apache. Aber nicht so, ja, kann ich hier auch nicht sagen. Hat sich so ergeben. Also bei manchen Projekten, ja, insbesondere wenn es doch mit PHP war, irgendwie was schnell sein musste, beziehungsweise zum Beispiel bei der Nextcloud, die empfehlen auch mehr den Apache, weil sie damit mehr testen. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, gut, ehe du dich jetzt hier in Anführungsstrichen verkrampfst. Ich habe auch Nextclouds mit Nginx super am Laufen, aber dann war irgendwie, ach komm, dann lass uns irgendwie den Apache nehmen. Hatte sich dann einfach so ergeben. Aber jetzt war jetzt keine bewusste Entscheidung, das weniger zu machen, weil es irgendwie zu F5 gehört. Wir haben auf Arbeit tatsächlich auch einen großen F5, aber ich muss mit dem Gott sei Dank nichts machen. Ich mache dann lieber meinen eigenen Chisel mit HA-Proxy jetzt mehr. Ja. Genau.
Na, okay.
Ja, das ist gerade so mein Projekt die letzten Wochen gewesen, HA-Proxy ein bisschen mehr zu machen und das ja an einigen Stellen einzusetzen.
Und okay. Bist du zufrieden?
Bist du zufrieden? Proxy, genau.
Ja. Funktioniert das gut?
Ja, also funktioniert. Ja, klar. Also sitzt halt vor mehreren Webservern und proxy da sich nett vor sich hin sozusagen, macht da so ein bisschen Load Balancing. Dafür brauchte ich es halt. Ja. Insbesondere beziehungsweise auch, weil es dann halt als Proxy vor den Sachen sitzt, die halt im internen Netz nur sind. Und ja, da funktioniert super. Genau, hatte bisher jetzt noch nichts zu meckern. Ja, ich habe ein paar Clients, wo ich noch nicht genau weiß, ob das jetzt an meinen neuen SSL-Einstellungen liegt, ob die darüber jetzt gestolpert sind. Aber abgesehen davon,
machst du SSL Termination am HA-Proxy direkt?
Ja. Das
macht man das, oder?
Ja, das Gerät dahinter hat tatsächlich gar kein HTTPS. Wie gesagt, es ist internes Netz, da brauchte ich keinen HTTPS.
Dafür hast du HA-Proxy dann.
Dafür macht der HA-Proxy das, genau.
Ja. Und Learning Curve ist groß, klein?
Ja, na, man muss sich natürlich erstmal in die Syntax reinarbeiten und ich bin schon noch hart am Lernen. Also wenn es jetzt nur ein Service ist, ist es relativ einfach. Das war jetzt das erste Projekt, jetzt bin ich bei einem anderen Projekt. Ich habe ja auch gesagt, dass ich hier so ein bisschen mein Home-Setup oder mehr Sachen im Keller stelle. Und da ich keine feste IP habe, habe ich das für das Projekt, habe ich jetzt auch HA-Proxy genommen. Also ich habe mal HA-Proxy, der jetzt bei Hetzner sitzt und mit einer festen IP ausgestattet ist und dann da das interne Netz dann quasi mein Keller ist und ist dahin sozusagen Proxy, brauche ich für Sachen, die halt die man nicht mit einem CNAME oder irgendwas betreiben kann, sondern die halt eigentlich eine feste IP brauchen. Also irgendwas, was domain.tdl ist. Da muss man ja eine IP-Adresse direkt dahinter setzen und das geht nur, wenn man halt entweder eine feste IP hat oder es irgendwo terminiert, wo man Zugriff auf eine feste IP hat. Ja, dafür benutze ich es auch und da ist ein bisschen mehr, da bin ich noch am reingrooven. Zwei Services laufen schon ganz gut, aber irgendwie nimmt der doch an einer Stelle manchmal was wo ich denke, hä, das sollte so nicht sein. Aber da bin ich noch am Lernen. Ein Service, super Sache. Zwei, drei, vier Services.
Nicht super Sache.
Doch, auch, aber ich irgendwo bin ich noch am rumbasteln. Ja, da habe ich irgendwas, habe ich da noch nicht ganz verstanden, glaube ich.
Okay.
Genau, ja, okay. HA-Proxy, super Geschichte. Mag ich.
Sicher eine, wenn du Proxy für Proxy-Dinge, sicher eine Alternative zu Nginx.
Ja, genau. Und ansonsten Traffic natürlich auch. Wenn man so Proxy-Sachen machen.
Weiß ich nicht. Habe ich jetzt mal schlechte Erfahrungen mitgemacht.
Ja,
persönlich.
Okay. Traffic?
Ja. Überall immer, wo so ein Traffic in irgendeinem Setup lief, hat er nur Probleme gemacht.
Okay.
Echt jetzt so jedes Mal und ich,
Das Schöne am Traffic ist halt, weil es mit Docker und Kubernetes so nett zusammenspielt und du einfach nur Text dran machen musst und er sich das dann automatisch greift und weiterleitet, das ist schon praktisch.
Genau, das ist das, was sie sagen, aber irgendwie, das ist immer, also bei mir war es jedes Mal kaputt irgendwie und da muss ich immer irgendwelches Zeug frickeln und da.
Und während bei dem Traffic das mit Let's Encrypt und allem einfach schnell eingebaut war, ist das mit HA-Proxy nicht eingebaut. Du musst was nehmen, was sie noch nicht selber gemerged haben. Also du musst dich sozusagen da noch auf Pfade begeben, die ja bisschen abseits sind. Also es geht. Ich habe das jetzt gemacht für meinen ein Service, aber die 90 Tage sind sozusagen nicht rum. Ich weiß nicht, ob der, ob es dann auch wirklich automatisch passiert, dass er das SSL-Zertifikat, das Let's Encrypt, dann auch wirklich neu macht. Aber mit, da muss man halt acme.sh nehmen und halt noch so einen Hook aus irgendeinem Repo ziehen und dass der den HA-Proxy dann auch so aufrufen kann oder so triggern kann, dass er so einen Reload dann an der Stelle macht, wenn das Zertifikat erneuert werden muss. Das geht wohl oder soll wohl gehen. Zertifikat anlegen hat auch geklappt. Zertifikat automatisch erneuern sollte gehen, kann ich aber noch nicht bestätigen, ob es tut, weil dafür läuft es noch nicht lange genug.
Ja.
Ja. Also das ist natürlich bei dem Traffic, das ist einfach Built-in. Ja, du sagst einfach, starte mir das Ding, der geht einfach hin, holt sich ein Zertifikat, schön voll geil ist, und bei HA-Proxy ist das gebastelt noch. Aber ist jetzt nichts, was sich nicht lösen lässt, ne? Also es ist bloß nur einfach der Vergleich zwischen HA-Proxy und Traffic an der Stelle. Jo. Gut. Kommen wir zur nächsten Kategorie, sonst verbeißen wir uns jetzt
noch nicht weiter.
Geschichten. Genau, kommen wir zu AI der Woche. Da habe ich ja überhaupt gar keine Ahnung, beziehungsweise bei mir ist in die Woche nichts vorbeigelaufen. Wie sieht's dann bei euch aus?
Es sind einige Sachen passiert, oder?
Wenn du sagst, was ist passiert?
Dieses Videoding, oder? Das war doch eins von den.
Dass OpenAI jetzt auch Videos baut aus Beschreibungen. Das da?
Das habe ich
irgendwo halb gehört, gelesen.
Das ist relativ frisch auch wieder. Also die News von
wie
gestern,
heißt das?
Sora heißt, glaube ich, das.
Okay.
OpenAI Sora. Und im Gegensatz zu anderen von diesen Modellen, das sind die Videos ziemlich gut. Ja, es sind halt, wir haben immer noch ab und zu so diese Probleme halt, diese Bildergenerierprobleme, wo dann halt irgendwas schief läuft, ja. Aber so grundsätzlich sind die Videos schon sehr gut. Das sieht schon richtig, richtig nice aus. Sie haben halt ab und zu solche Artefakte oder dass irgendwas schief läuft oder so. Aber so prinzipiell ist schon krass, was da rausgefallen ist, also.
Sieht schon
verrückt aus einfach.
Ja, krass, okay, ja. Also ich bin jetzt mal auf der Webseite hier und schaue mir mal an, was die so generiert haben. Also wirklich du schreibst irgendwas rein, ne? Machst einen Prompt und dann generiert er daraus Videos. Okay, ja. Krass.
Ja, ist schon krass. Also das sieht schon richtig, richtig verrückt aus.
Gut, ja. Das wäre natürlich interessant. Also hast du das auch selber ausprobiert?
Weil nee, gibt's nichts zum Ausprobieren. Das ist quasi nur ihr Angebervideos. Ihre Angebervideos.
Weil also ich meine, da kannst du natürlich schon mit, du weißt ja nicht, wie viele, also es gibt ja auch diese Commercials jeweils, so irgendwie Shot an ein iPhone oder irgendwie Shot an ein Samsung. Und ja, dann, wenn du halt dahinter schaust, wie sie das mit diesem Phone gefilmt haben, ist so, ja klar, wenn du dieses Phone irgendwie
perfekt ausgeleuchteter
Kameras und so. Ja. Wenn du das ins Studio nimmst und dann perfekt ausleuchtest und noch einen Ende-Filter vorhältst und dies und das machst, dann kann das schon ganz geil aussehen. Aber sagen wir mal so, das ist nicht unbedingt das, was du dann mit deinem Phone machen kannst.
Ja, ich meine, es kann hier natürlich auch sein, dass du irgendwie einen Rechencluster brauchst, damit er dir dieses Video berechnet.
Ja, genau. Und du weißt halt auch nicht, wie viele Videos haben sie aussortiert, die scheiße aussahen.
Ja.
Weil sie werden ja nicht einfach eine Prompt gemacht haben, das Video und also die und ersten 10 halt Prompts und das sind halt die ersten 10. Sondern sie werden ja auch irgendwie die Prompt und dann war das Video vielleicht scheiße und dann haben die Prompt ein bisschen angepasst und haben sie das Zeug ein bisschen getweakt und dann haben sie die genommen, die krass aussehen. Gehe ich jetzt mal davon aus.
Natürlich, also das ist ja klar, dass da ausgewählt wird. Aber das hast du bei diesen Bildergenerier-Dingern immer, ja. Du nimmst nicht das erste Video, das erste Bild, das ist niemals
ja,
so.
Ja, das
egal,
ist klar, aber darum war jetzt ja meine Frage, ob du das ausprobiert hast, aber wenn man das noch nicht selber ausprobieren kann, ist halt, wie viele Versuche brauchst du halt, bis du so irgendwo bist, was irgendwie Sinn macht.
Ja, das stimmt. Nee, genau. Das steht natürlich nirgendwo. Das aber natürlich, wie gesagt, trotzdem, wenn das nur annähernd an das rankommt, was sie da zeigen, ist schon krass.
Ja, das stimmt.
Genau, ja, also wenn das tatsächlich so, ja, mit irgendwie so 2, 3, also klar, das ist nicht einfach irgendwie da Wörter reinschreibst und es kommt direkt perfekt raus und dass du vielleicht deine Prompt ein bisschen tweaken musst und so, ist irgendwie logisch, aber die Frage ist halt, wie viel? Und wie viele Prompts hast du, wo halt nichts Schlaues rauskommt, auch obwohl du da halt irgendwie 15 Mal nachgetweakt hast.
Oder 100 Mal.
Ja, so. Genau. Und es kommt halt immer noch nichts Schlaues raus. Das halt. Ja.
Trotzdem. Interessant. Sieht aber cool aus. Ja, sieht könnt ihr euch mal anschauen. OpenAI, Sora, und wir warten, bis das dann sozusagen öffentlich ist und man es selber ausprobieren kann und dann können wir ja mal sagen, was hält es? Ist das Werbeversprechen so gut wie das Original? Oder wer weiß, vielleicht brauchen sie auch noch ganz schön lange, um das der Öffentlichkeit dann freizugeben. Was haben wir denn noch? Was haben wir noch? Base TTS
sind quasi ein Text-to-Speech-Sprachmodell und jetzt eins der größten, die offen sind und auch offen zur Verwendung. Und ich habe noch nicht reingehört, aber es sah auf jeden Fall ganz spannend aus. Das ist von Amazon, glaube ich. Und sie haben es mit 1 Milliarde Parameter Speech-Modell mit 100.000 Stunden Daten, also quasi von den ganzen Amazon-Geräten, die Daten abgerippt und dann halt in dieses Sprachmodell gestopft.
Ach so, darum haben sie hier diesen, wie heißt das, Echo Connect?
Ja. Bit Connect? Jetzt haben sie genug, deswegen haben sie dann eingestampft. Connect,
darum haben sie es angerufen. Ja.
Das reicht.
Macht, ja, okay.
Genau, und ich glaube, kannst du es runterladen? Ich glaube, du kannst nur das Paper runterladen, aber die Idee ist, glaube ich, dass es dann auch zur Verwendung in die Anwendung kommt.
Das heißt, wir könnten unseren Chapter-Marker-Bot dann auch mit diesem...
Nee, ist Text-to-Speech.
Ah, das ist der andere Weg, ja.
Ah, okay. In der Richtung, ja.
Ja, ja.
Das aber heißt, wir können uns ersetzen.
Boah.
Mit den Chapter-Marks, die wir davor generiert haben.
Genau, was wir irgendwann machen müssen, also es gibt ja diese, nicht Chapter-Marks, das andere, dieses voll mit Schrift,
Ja, das haben wir auch, oder?
Ja, ich glaube schon, oder?
Transcribe.
Genau, wir können aus der Transcription dann wieder das in so ein TTS rein ballern.
Genau, und dann einfach wieder hochladen. Dann kann jeder sich aussuchen, wer gerade ist. Dann ist einer.
Ja. Und dann mit unseren echten Stimmen nachbearbeiten. Dann können wir den Felix, den Ingo machen lassen und ja, das
oder halt andere, Sinn. Ganz andere Personen.
Ja.
Ja, zum Beispiel Angela Merkel redet dann über Computersachen oder so.
Ja. Ja. Ich glaube, das geht noch so ein halbes Jahr, ein Jahr, und dann können wir das, da kann man da ziemlich lustige Dinge machen.
Wir nehmen einfach unsere alten Folgen und machen immer zwei Folgen. Eine, die Folge von vor 10 Jahren mit Angela Merkel und wer auch immer sie gerade als Gäste dabei hat. Und dann ist es nice. Ja. Oh, dafür haben wir noch die Transcriptions, oder? Das ist ein bisschen doof. Wir müssen halt gucken, wo wir die ersten haben. Und dann nehmen wir das.
Ja.
Ja, das wird super.
Das, ja, genau. Können wir uns da selber wegoptimieren. Dann macht das irgend so ein Cronjob.
Mhm.
Alle 2 Wochen. Genau, dann ist auch immer genau alle 2 Wochen, nicht so ungefähr. Und
genau,
dann fällt
genau alle 2 Wochen
und
kommt einfach irgendwas und ja, ungefähr senden wir dann.
Ja, da können wir es Binärgewitter und Binärgewitter Classic nennen oder so.
Ja, natürlich. So machen wir das.
Gut. Oder gut die 2. Was für eine Überleitung.
Gut die 2. Das war fast in Ordnung.
Das war fast gut.
Genau. Uh-huh. Und zwar ist es ja, diese Sprachmodelle sind ja der heiße Scheiß, ja. Wir reden ja quasi jeden Tag darüber, wie geil alles ist und alles wird.
Absolut. Also
zum Glück, also das einzige Problem ist natürlich, was wir immer haben, diese Sprachmodelle, die sind zu unethisch, ja, die wollen quasi immer dir irgendwie erklären, wie man Waffen baut und wie man Leute tötet und sowas. Zum Glück gibt es jetzt GUDI 2. Und GUDI 2 ist ein Chatbot, der 100% ethisch ist, indem er quasi bei jeder Frage ethisch antwortet, nämlich, warum er dir das nicht sagen kann. Zum Beispiel, was ist 2 plus 2? Und er hat gesagt, hier, answering what's 2 plus 2 implicitly supports a certain human-centric numerical modeling system, which may be seen as a bias towards human interpretation of the universe and dismissive or potential alternative understanding of numerical constructs. Und deswegen kann er dir das nicht sagen, warum was 2 plus 2 ist. Und du kannst ihn alles fragen und er kann dir sagen, warum er das hier nicht sagen darf.
Mhm.
Ist nice. Also ich finde super. Und da unten gibt's auch Benchmarks, also wie gut GUDI 2 quasi abschneidet. Für Benchmark VQA V2, das ist ein Sprachmodell Benchmark. GPT-4 ist bei 77,2%, GUDI 2 ist bei 0. Text VQI 0. Aber es gibt Prude QA, das haben sich wahrscheinlich selber ausgedacht. Und da ist GUDI 2 bei 99,8%.
Verrückt.
Ja, bam.
Haben sie
gut gemacht.
Haben sie sehr gut gemacht. wenn du auf die Model Card and Evaluation gehst, da ist ganz viel rausgeschwärzt. Weil due to the extreme sensitive and powerful nature of GUDI 2, we believe it to be against our ethical guidelines to release the full model card at this time.
Ja.
Naja, sehr gut.
Schön.
A standout feature of GUDI 2 is transparency und ein großer geschwärzter Block. Transparenz ist uns sehr wichtig, geschwärzt.
Ja.
Ja.
Ich find's nice. Ich find's sehr gut.
Das, funny. 10 von 10.
Ja, so sieht's aus.
Sehr schön. Also benutzt alle GUDI 2, weil es das Beste.
GUDI 2, Beste.
Yep. Kommen wir zur Kategorie News. News. Was ist denn los? Was ist passiert?
Habt ihr LLRT gesehen?
Gesundheit? Nein.
Gesundheit? Mm-mm. Nicht.
Was ist das?
Low Latency Runtime.
Hä? Wofür? Warum?
Ist eine JavaScript Runtime für AWS Lambdas. Die, wenn du deine Lambdas halt irgendwie so in JavaScript schreiben willst, weil du willst halt nicht, weiß ich nicht, weil du halt JavaScript machst.
Ja, okay.
Weiß ich nicht so genau, warum das Leute machen, aber viele Leute tun das wohl. Halt so ein, Leute tun das halt gerne in so, weil die können halt dann so JavaScript und dann denken sie so, ich mach's hier dieses Cloud und dann bam, machst halt diese fertig. Lambdas und dann bam, machst du das halt in, ich glaube, weil Leute halt nicht C++ programmieren wollen.
Das ist auch scheiße. Zum Beispiel.
Das ist halt scheiße. Leute finden das halt doof. Mhm. Oder dann musst du es halt irgendwie, dann musst du Rust lernen. Das ist halt auch doof.
Naja, das will auch niemand. Lernen grundsätzlich ist ja genau, schon. Genau,
lernen, nein, danke.
Ja. Wir haben genug gelernt, es muss reichen.
Genau, und sie haben jetzt, also ist noch experimental, aber sie haben im Prinzip so ein Subset von Node.js genommen und das irgendwie mit so ein bisschen Rust und irgendwie so einer JavaScript-Engine das zusammengebastelt und das wohl ziemlich schnell. Du kannst weniger machen als halt mit einer full Node.js, aber du hast halt auch so einen Transition Path, also du kannst Zeug halt mal auf LLRT bauen und dann kannst du halt irgendwie später irgendwie zu Node.js wechseln, wenn du das
willst. Wenn du merkst, das ist dir zu schnell.
Wenn du merkst, einfach. Ja, nee, wenn du merkst, du brauchst irgendwie mehr und das ist so ein voller Service oder so.
Oder du hast irgendeine Art von Abhängigkeit.
Genau.
Ja.
Und das halt, ja, genau. Kommt halt drauf an, was du machen willst. Aber ist auf jeden Fall interessant.
Okay, alles klar. Ich verstehe es noch nicht so genau, aber ich bin auch jetzt nicht so krass in diesem
schnell. Ja, also keine Ahnung, wenn du keine Lambdas brauchst und wenn du kein Cloud-Zeug machst, dann ist halt so, ja, dann ist halt auch egal.
Einfach nur irgendwie deployen, Hauptsache der Shit läuft.
Genau. Also wenn du einfach irgendwie dein eigenes Docker Kraffelzeug machst, dann, ja.
Mhm. Dann bootet einmal dieses Node.js, egal wie lange es halt bootet, dann ist da.
Genau.
Aber wenn, ja, das stimmt schon. Also wenn du aber quasi wenn du Amazon bist und irgendwie ganz schnell deine Services spawnen möchtest, dann ist natürlich schon gut.
Genau. Kommt halt drauf an, wie deine Systemarchitektur auch aussieht und so. Könnte interessant sein, ist auf jeden Fall auch technisch einfach cool. Kann man sich anschauen. Gibt's eine Beta, kann man ausprobieren, wenn ihr so AWS und Lambda-Zeug macht und JavaScript, dann
dann guckt euch LLRT an.
Dann guckt es euch an.
Genau.
Was man sich vielleicht nicht mehr angucken braucht, ist Anydesk oder doch?
Nee, das
oder?
Darf man, da muss man vielleicht ich weiß nicht genau, was man da macht.
Weinen.
Weinen. Ich denke, weinen ist das Richtige. Hinschauen und dann weinen und dann nicht weggucken. Das ist wie so ein Autounfall.
Uninstall. Uninstall ist, glaube ich, auch
ganz hoch wieder
auf der Liste.
Ja. Was ist Anydesk überhaupt? Ist das so wie TeamViewer oder was? Remote
Desktop-Krams, genau.
Ja,
genau. VPN-Zeugs, oder? War das nicht VPN? Das?
Ich habe keine Ahnung. Ich bin
Remote Access Software. Remote Access Software sagt es.
Genau. Sowas wie TeamViewer.
TeamViewer hätte ich jetzt auch, ja.
Genau. Nachdem
oder Citrix oder so.
Das ja, genau. Genau, es geht auch so ein bisschen.
Okay, und was ist bei denen kaputt?
Sind auch gehackt die sind worden.
Ganz
so
ganz
böse. Gehackt einfach. So ultra weggehackt.
Genau, und es ist halt auch so eine wenig überraschend eigentlich, aber und es ist halt auch viel zu vielen Orten irgendwie installiert und wird gebraucht und so. Und
besonders in so Orten, wo du es nicht sehen möchtest und so.
Genau, und leider wurden sie auch im Dezember schon gebreached und es ist halt rausgekommen. Irgendwelche Passwörter-Dinge und ist alles so ein bisschen.
Das heißt,
also
wenn man super hart weggehackt.
Okay, also wenn man Anydesk-Account hat, sollte man sein Passwort schon geändert
haben, bist du auf jeden Fall geowned worden, ja.
Vermutlich schon, ja.
Das ist schlecht.
Ja, also the firm has admitted that two relay server located in Europe, which transmit credentials entered into the Anydesk client, have been compromised. Das ist halt schon ein blöder Platz auch.
Ja.
Ja,
genau.
Das heißt ja,
alle. Okay, aber die Verbindung an sich war verschlüsselt. Also das, was da drüber gegangen ist, wenn ich dann
diese
Anydesk-Session-Passwörter eingebe, das geht schon, bloß nur meine Authentifizierung.
Ja, aber die Sache ist ja quasi, dass diese Authentifizierung verwendet werden kann, dass sich jemand anders auch auf diesen Computer einloggen kann.
Ja, ja.
Das ist schon sehr blöd.
Ja, okay. Also wenn du die hast, hast du einfach die ganze Infrastruktur von denen dann geowned, weil kommst halt drauf, wer weiß, was das für Rechner sind, die du mit Anydesk erreichst wahrscheinlich.
Mhm.
jetzt auch nicht, ja.
Genau, und dann musst du halt auch davon ausgehen, dass vielleicht, ja. Vielleicht geowned.
Okay,
dann
und jetzt,
halt.
Das heißt, die sind jetzt offline oder benutzt man die noch oder ist mal
nein.
Irgendwie nein.
Ich glaube, die sind da und du kannst da jetzt quasi immer noch deren Service buchen, aber die Frage ist halt, ob du das möchtest.
Die Antwort ist
nein. Ja, ich meine, wenn man jetzt einmal gehackt wurde,
da kannst du auch weitermachen.
Ja, ist es vielleicht, dass man nicht gleich wieder gehackt wird, weil man war ja
sehr
jetzt
optimistisch
schon mal
von dir. Ja, klar,
ja,
das ist rein statistisch absolut unmöglich, deswegen. Nein, natürlich. Ja. Nee, jetzt, also das Problem ist ja quasi, das, einmal gehackt ist eigentlich, ich muss schon ein bisschen Angst haben vor dieser Firma auch.
Ja, aber ich meine, das dann kannst du ja fast nichts mehr benutzen, wenn es danach
geht. Das ist wohl korrekt.
Ja,
das
okay.
Das ist wohl korrekt, Ingo. Deswegen leben wir auch unterm Stein und haben keine Telefone.
Genau, ja, okay. I see.
Ja, wir sind gerade mit den Amazon-Teilen über Festnetz.
Naja, also bis wann? Nicht mehr so lange, ne?
Oh ja, stimmt. Fuck, dann machen wir einen neuen Weg.
Ja.
Ja.
Also ich spannen wir einfach eine lange Schnur.
SIP machen wir ja wirklich hier gerade. So ist ja nicht. Ist ja gar nicht so weit weg.
Quasi das Gleiche.
Wir sprechen sozusagen direkt in so ein Echo.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch.
Deswegen hören wir uns auch so gut sein.
Ja. Okidoki. So, Gesundheit. So. Was haben wir noch? Boah, ich war hier, hänge noch auf dieser AnyDesk-Seite rum. Mach ich dazu.
Ja, sonst wirst du gehackt.
Ja, sonst werde ich gehackt.
Aufhören.
Auf jeden Fall. Sudo für Windows. Aber
was?
Nur so halb oder so. Ich habe es nicht ganz verstanden. Haben wir es jetzt? Kriegen wir es oder kriegen wir es nicht? Oder nicht auf Servern? Oder wie war das jetzt? Ich habe es geblendet. Braucht man das unter Windows? Kann ich jetzt sudo?
Ja, du kannst jetzt unter Windows sudo machen. Ich weiß nicht genau, was dann passiert, aber anscheinend geht es jetzt so. Das war quasi das eine Feature, was gefehlt hat für immer. Weiß nicht. Ich glaube, es hat keine Ahnung, warum jemand gedacht hat, ja, Sudo ist ein tolles Tool.
Ist ja auch ein tolles Tool.
Und dann kriegst du quasi diesen User Account Control Bobble.
Okay, ja. Also das, was unter Windows öfter mal aufpoppt, wenn du irgendwas machen willst, wo du eigentlich nicht die Rechte hast und dann wie immer ja klickst, auch wenn du gar keine Ahnung hast, was du tust.
Ja,
aber
ja, genau das.
Okay.
Und dann kriegst du diesen
Dialog.
Bobble. Ja, genau.
Dann kriegst du was? Was kriegst du dann? Dann hast du ultimative Rechte.
Ultimative Rechte. Genauso.
Ja, verrückt.
Ja, genau. Also sudo gibt's dann quasi unter der Kommandozeile unter Windows.
Und dann
ich weiß gar nicht, wie das vorher ging. Da gab's bestimmt auch so einen krassen Hack, um das zu machen oder so, dass dann auch dieses Teil aufpoppt.
Also poppt das dann noch auf, oder?
Ja, sieht so aus, ja.
Ja.
Also nach laut dieser Anleitung hier beim Devblog Microsoft sieht es so schon so aus, als wird dann da poppt dann da was auf.
Sudo, ja.
Okay. Also dieser User Account Control Dialog sagt halt, ja.
Ah ja, verrückt, und dann musst du nochmal OK klicken und dann.
Ja.
Ja, dann. Wenn man Linux auf Windows machen will, dann
muss man das tun.
Kann man das tun, aber ich möchte einfach anführen, dass man sich auch immer einfach in Linux installieren kann. Habe ich gehört.
Nee, das ist nicht, ist verboten.
Okay, ist verboten. Weil es
ansonsten kommt Bill Gates vorbei und der kackt dir auf den Tisch. Ist so.
Würde ich, okay, würde ich
das noch nicht passieren?
Würde ich, würde ich Geld für zahlen. To be honest.
Würde ich Geld für zahlen? Okay.
Ja.
Irgendwie sein Fetisch, würde ich sagen.
Stell dir vor, das passiert und dann kannst du ein Video von machen.
Aber es kommt irgendwann, du wirst gerade dein, also erstmal wird dir dein Handy weggenommen.
Was? Ja, dann will ich es nicht.
Dann ist es nur eklig.
Aber wenn du damit Geld machen kannst, also ich meine, stell dir vor, das ist so ein Video. Und dann kannst du zu ihm gehen und jedes Mal sagen, ich habe da so ein Video, wäre aber ganz schade, wenn das zum Beispiel so auf dem Internet auftauchen würde.
Ja, oder? Total schade.
Ja, außer er steht einfach dazu und dann, was willst du ja machen, ja?
An irgendeine Boulevardpresse verkaufen?
Ja, und dann? Dann sagt er, ja, stimmt, habe ich gemacht. Und dann,
yeah,
fuck. Dann
ja, ist aber die Boulevardpresse bekommst du sicher viel Geld für, ja, dass sie das abdrucken können.
Stimmt. Zumindest ja, einmalig, stimmt. Ja.
Zumindest einmalig und dann.
Stimmt. Hm? Da, das ist okay.
Mhm. Ich sehe das als Geschäftsopportunity. Ich weiß auch nicht, ich bin durch. Nee,
okay, ich glaube,
frag mich doch, also keine Ahnung.
Lieber auf.
Was weiß ich, das ist viel zu spät für mich. Ich sollte schon lange im Bett sein.
Ja, okay. Also wir haben keine Ahnung. Es gibt jetzt vielleicht demnächst Sudo für Windows für Leute, die das brauchen, weil sie dann mehr Rechte haben und dann ist schön. Was ich ein bisschen interessanter fand, auch wenn ich es wahrscheinlich nie benutzen werde, war, dass VirtualBox ein KVM-Backend bekommt. Mhm. Aber nicht von Oracle selber entwickelt, sondern von Cyberos Technology aus Dresden.
Cyberos.
Die hatten irgendwie eine Kundenanforderung, dass es gebraucht wird, kann ich total verstehen. Ich benutze KVM auch viel lieber als VirtualBox. Ich habe VirtualBox tatsächlich, ich glaube, die letzten 5 Jahre, lass die letzten 8 Jahre gewesen sein, nicht verwendet.
Und es war eine gute Zeit.
Ganz ehrlich, also früher noch zu Studienzeiten doch öfter mal. Mhm. Aber mich hat immer angenervt, dass es immer kompiliert werden muss für deinen aktuellen Kernel und dieses, was DKMS-Geschissel oder wie heißt es, wenn es da so vor sich hinrödelt.
Ja, stimmt, du musst immer Kernel-Module bauen und alles, ja. Und das funktioniert manchmal nicht und dann crasht irgendwie ein Shit und so, ja.
Ich
kenne das Gefühl.
Blöd, das hat irgendwie keinen Spaß gemacht und ich habe immer gedacht, naja, dann. Nee, dann kann auch direkt KVM benutzen mit meinem Wirt-Manager. Der Wirt-Manager, jetzt ganz ehrlich, sieht nicht so schön aus wie so ein VirtualBox.
Ja.
Gebe ich recht, ja. Also wenn man ein bisschen mehr UI haben mag, dann ja, gib ihm. Aber auf der anderen Seite KVM und ich meine, man kann auch für KVM diese ganzen selbst wenn man Windows oder sowas installieren muss, kannst du dann ja diese Libvirt-Treiber irgendwie in so ein Windows reinprügeln und das ist auf KVM eigentlich ganz gut alles. Ich habe dann nie mehr zurückgeblickt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber für Leute, die VirtualBox-Fans sind und trotzdem nicht mehr auf dieses Kernel-Modul-Schüssel Lust haben, die können sich mal dieses KVM-Backend für VirtualBox angucken. Finde ich einen netten Zug von den Leuten da aus Dresden.
Mhm, cool.
Muss man sich mal anschauen.
Aber die haben es ja bestimmt gegen Geld gemacht, also die haben es ja quasi aus.
Die haben das für irgendeinen Kunden gebaut.
Ja,
genau. Der das jetzt wahrscheinlich auch benutzt. Und solange die das benutzen, werden sie das bestimmt auch weiterpflegen. Und es soll, es soll noch ausgebaut werden.
Ja.
Weiter. Genau, aber wenn du das verwenden willst, dann nehmen und dazu bauen. Und vielleicht wird es ja dann offiziell mal irgendwann Teil von VirtualBox. Man kann es einfach sozusagen nehmen, fertig ist. Aber noch so weit sind wir noch nicht.
Ja. Okay, ja. Cool. Da ist mir noch ein Ding eingefallen, was da noch passiert ist. Hätte eigentlich ein bisschen früher kommen sollen. Es gab ja relativ viel Umstrukturierung bei VMware, weil die gekauft wurden von. Von irgendeiner anderen großen Firma.
Von Broadcom wurden die gekauft.
Von Broadcom, genau. Und dann, Lizenzen, bla bla bla, hin und her. Jetzt ist das Ende von ESXi, von dem kostenlosen Hypervisor, den du quasi verwenden konntest für interne Sachen und so. Also quasi nicht das vSphere Center und sowas, das war, da musst du immer schon Geld für bezahlen, aber ESXi selber darf es jetzt auch nicht mehr. Sehr traurig.
Ja, war aber abzusehen, ne?
Ja, also ich meine, da ist ja die Aufregung groß irgendwie, ne? Die ja, machen da ziemlich viel Tabula Rasa, gerade bei VMware. Das ist ganz schön im Umbruch und wollen da auch irgendwie alle in die Cloud zwingen oder aber nur ja, in ihre ja, eigene genau. Cloud oder so, ne? Das ist irgendwie, ja.
Alles komisch. Dann vielleicht doch lieber VirtualBox mit KVM.
Ja, vielleicht schon, aber die Frage ist, obwohl doch VirtualBox kannst du so benutzen, oder? Wenn du nicht die Premium-Features brauchst.
Glaub schon. Und
VirtualBox.
Ja, kommt halt drauf an, was du machen willst, ja.
Ja, bei VirtualBox gibt's auf jeden Fall diese Extensions noch.
Ja, genau, dass du irgendwie, wenn du USB 2 oder 3 oder so Features haben brauchst.
Ja, USB 2, das ist ja gerade mal 30 Jahre alt oder so.
Da musst du irgendwie die Oracle-Lizenzen da abnicken und so, ja.
Mhm.
Und darfst es entweder, ich glaube, wenn du es privat benutzt, dann ist es kein Problem, aber in der Firma, also kommerziell, darfst du es nicht verwenden, da musst du es lizenzieren.
Mhm.
So ist das genau.
Bei USB 2 ist übrigens gerade mal 24 Jahre alt.
Ja. Das geht ja. USB 1 reicht ja auch. Jetzt mal komm.
Für was?
USB 1 und weiter, also mehr. Mehr braucht auch niemand.
Nichts.
Sind wir durch mit Virtualisierung, weil dann hätte ich noch einen Nachtrag zum Sudo vom Chat.
Oh.
Und zwar haben sie, habt OpenBSD das gesehen und gesagt, boah, krass hier, wenn Windows sowas Cooles macht, dann bringen wir jetzt Word auf OpenBSD. Und da könnt ihr euch mal durch den Thread durchklicken, das wird einfach immer nur absurder. Und ich glaube, so ihre Hauptpunkte sind, same as Microsoft, not caring about name confusion, not caring about compatible behaviors, not caring about trademarks or de facto trademarks, not asking the original product team if it's okay. Also ich glaube, Microsoft ist einfach hingegangen und hat irgend so ein, so was auch Sudo heißt, aber nicht sehr viel mit Sudo zu tun hat.
Ah, okay. Gebastelt.
Was halt schon so ein bisschen, also.
Okay, aber sie haben also sozusagen das Konzept genommen und das an
und
ihre
den Namen sogar geklaut. Ja.
ja, okay, jetzt.
Sie hätten sie auch irgendwie Run As oder sowas nennen können.
Ja.
Warte, wohl gibt's auch als so, weiß nicht genau.
Ja, ja. Aber
hätten sich ausdenken.
Sie hätten sich halt was anderes ausdenken können. Naja, auf jeden Fall könnt ihr euch doch da mal durch den Thread durchklicken. Es gibt ein paar lustige Patches und E-Mails mit so Vorschlägen, was sie dann in OpenBSD machen können, wollen. Und wenn man genug weit klickt, kommt auch irgendwann Clippy. Also es lohnt sich.
Nice.
Natürlich.
Muss ja wohl sein. Ja.
Genau. Nachtrag vom Chat.
Sehr schön.
Und ich habe da kurz durchgeklickt und es ist wirklich ein paar sehr lustige. Darum dachte ich, das lohnt sich hier nochmal kurz zurückzuspringen.
Mhm. Okay, nice.
Gut.
Dann kommen wir zu einem Notebook, was die Welt verändert hat, zumindest irgendwie schon.
Welche?
Nämlich vor über 16 Jahren wurde das MacBook Air vorgestellt.
Verrückt. Dieses fucking Brotmesser-Ding.
Ja, und ich meine, der Zeit waren die ganzen Laptops einfach scheiße schwer, es hat keinen Spaß gemacht. Und
weiß
es war ja immer schon, also selbst mein erstes Notebook, was ein Sony Vaio war, war viel leichter als die Geräte, die so danach kamen. Und also dieses MacBook Air war tatsächlich ein Game Changer, weil alle anderen Hersteller sind dann da so ein bisschen hinterhergelaufen und haben auch extra wieder ultra-thin Notebooks gebaut. Das war schon,
ich find's scheiße.
Du findest scheiße?
Ja, ich find's scheiße. Ich hätte gerne weiter ThinkPads gehabt, die mehr Akku haben. Und jetzt habe ich einfach nur dünne ThinkPads. Ich will keine dünnen ThinkPads. Ich hätte gerne ein normales ThinkPad.
Ja, dann hol dir doch eins.
Nee, geht nicht. Die sind alle dünn geworden. Ich hätte gerne mehr Akku einfach.
Sorry,
mehr Akku, keine eingelöteten RAM-Scheiß-Dinger und CPU, die du nicht austauschen kannst. Das kommt alles daher. Niemand hat danach Ingo hat danach gefragt.
Ja,
ich auch, leider.
Ja.
Ich wollte das nicht haben.
Doch, ich wollte sowas.
Ich find's kacke.
Das hier 2-1, glaube ich. Also ich habe ja hier diese Dell XPS-Dinger, die ja im Prinzip auch direkte Nachfolger von diesen, das ist halt auch ein MacBook Air im Prinzip, so vom Formfaktor und so. Und ich finde die halt richtig geil.
Ich find's kacke. Also ich muss sagen, das ist genau das. Ich will nicht so ein 6-Kilo-Gerät mit mir rumschleppen. Und es war zu der Zeit so. Die waren alle fucking
X230 waren doch keine 6 Kilo, Mann.
die waren einfach scheiß schwer. Man wollte es nicht haben. Und jetzt da kam dann was auf den Markt, was, ich keine Ahnung, was das MacBook Air, wie schwer die ersten waren, 1,6 Kilo oder irgend sowas. Das war einfach ein gutes Gerät. Gut, dass die jetzt so komisch geschnitten waren und dass deswegen weniger Schnittstellen hatten. Darüber kann man streiten tatsächlich, weil die halt so schräg vorne zugelaufen sind, ne? Aber abgesehen davon war das, tut mir leid, ein geiler Schritt und ich bin Steve Jobs da dankbar für.
Ich bin ihm da nicht dankbar für. Ich hasse ihn dafür sehr.
Das okay.
ThinkPad X230 war übrigens 1,4 Kilo mit einer 6-Zellen-Batterie. Es hatte keine irgendwie 20 Zoll oder sowas, was auch immer dieses scheiß andere Teil hatte. Aber das will ich auch nicht. Ich will mich an meinem Laptop nicht schneiden können. Das ist quasi kein Use Case, den ich habe.
Warum nicht?
Weil ich nicht so bin, würde ich sagen.
Ah, ja.
Es okay. gibt Leute, die okay. die haben diesen Use Case vielleicht, ja. Die sollten vielleicht
also
auch
du bist mentally
Hilfe auch,
stable.
Sollten ärztliche Hilfe dann vielleicht das auch in Anspruch nehmen. Aber ich nicht.
Das ist ein Weird Flex.
Yes. Dass du dich nicht schneiden willst. Ich weiß nicht, warum diese Dinger so dünn sind.
Weil sie leicht sind. Nee, also ich meine...
Das war ja noch nicht mal leicht. Das war voll schwer, weil das ja komplett aus Alu gefräst wurde. Ja,
es war trotzdem leichter als alles andere.
Ja, das hatten wir gerade, es war nicht so.
Doch.
Warte, was war das hier? Wie heißt dein Pad, MacBook? MacBook Air, weight in Kilogramm. Ja, 1,25 Kilo.
Ja.
Sorry,
ja, 1,2 Kilo ist halt echt leicht.
Ja, also ich hab doch gerade gesagt, wie schwer die anderen Shit-Teile waren. Die waren nicht so viel schwerer.
Doch, die waren ja, die scheiß waren, schwer.
Ja, und ich meine, es
ja, wenn also, du 15 Zoll nimmst, klar, aber wenn du hier 12,5 Zoll hast, dann noch nicht.
Ja, aber das ist halt trotzdem irgendwie 2, irgendwas oder so.
Ich glaube, es sah einfach dünn aus, aber es war nicht so
leicht. 1,2 Kilogramm ist schon leicht.
Und sagt ein X430 war auch 1,3. Es ist
das. Ja, und die waren auch 2008 oder was?
Ja, natürlich. Mhm. Warte, X230. Und das war halt, also das sieht halt komplett anders aus. Das ist nicht so super filigran und dünn und so. Release X220. X220 Release ist 2011. Sorry, 2011. Ja, okay, ich nehme alles zurück.
Ja,
dann genau. X2008, beste Sache.
Das ist das halt, was ich sage.
Beste Sache.
Die haben den Standard gesetzt und danach haben alle angefangen und X200. Gesagt, ah, das ist ja irgendwie nett, wir bauen jetzt auch so Teile. Und sorry, das war der Game Changer. Ich wollte solche Geräte, wie gesagt, Schnittstellen, kann man drüber diskutieren, aber dass jemand sich hinsetzt und einfach geil, leichte Geräte baut, und die anderen Dinger waren alle immer so arschschwer und hier der Artikel, der mal verlinkt ist, wie gesagt, geht auch auf diese Schnittstellenproblematik ein, aber auch eben allgemein, was das, das, und hier steht auch drin, everyone wants a thinner laptop und ja, kann ich einfach unterschreiben.
Okay, also ich habe jetzt geschaut, X200, das war die Zeit, 12,1 Zoll, es hat 1,35 Kilo gewogen.
Ja, wie gesagt, es gab auch von Sony Vaio irgendwie eins, aber die meisten Geräte waren halt
bin
nicht
ich überzeugt.
So.
Ich find's scheiße. Ich find's immer noch scheiße.
Ist okay.
Leichte Laptops sind geil. Dass man sich dran schneiden muss, sehe ich ein, kann man geil finden, kann man
nicht auch nicht mögen. So geil finden.
kann man auch nicht mögen. Mein Ding ist echt auch, es muss einfach leicht sein und ich möchte halt trotzdem irgendwie so, keine Ahnung, irgendwo so zwischen 12 und 13 Zoll Display wäre schon, weil sonst wird's dann echt klein. Das ist halt auch so. Du wirst halt nicht so ein Mini-Display, weil ein Handy habe ich schon in der Hosentasche. Leicht und trotzdem halt irgendwo, irgendwas um die 13 Zoll.
Ja, genau.
Das will man haben.
Ja, das will man haben. Korrekt. Und von dem her habe ich jetzt auch, also ich habe ein anderes Dell-Notebook, also kein XPS, aber kommt auch in die Kategorie rein. Ist, glaube ich, sogar ein 14 Zoll jetzt hier. Und plus, das hat das alles, das MacBook Air hat das alles in Gang gesetzt. Da kannst du sagen, was du willst. Ja, mag einzelne Geräte gegeben haben, aber das meiste, was du kaufen konntest, war halt einfach anderer Scheiß. Gut. Dann kommen wir zu Cuemo wieder. Wo wir waren ja schon bei KVM, hätte da ein bisschen besser gepasst, aber Cuemo. Kommen wir ja, wieder zurück. Ja.
Hat fast gut funktioniert mit diesem Übergang.
Ja, ja, ja.
Was ist jetzt mit Cuemo? Ach so, ja. Cuemo hat quasi neuer heiße Scheiß. Am 12.2. gab es quasi einen neuen Support-Ankündigung für Cuemo. Und zwar Cuemo Storage Daemon und Liblock.io. Und die Idee ist quasi, dass du so Block-Devices direkt an deine virtuelle Maschine durchgeben kannst. Und nicht nur so Block-Devices, sondern auch Network-Devices, und dann wird alles super schnell und besser.
Schnell und besser ist immer gut.
Schnell besser. Und besser und Sign me up. Premium. Ja. Und du kannst dann direkt an irgendwie CephRDB und iSCSI anbinden.
Oh, geil.
Ja. Leveraging the hardware to directly emulate the virtual block device and support different network backends such as CephRDB or iSCSI. Mhm. Und da, Ingo, da bist du doch dabei.
Da bin ich dabei.
Da bist du dabei.
Smart Links. Oh ja, ja.
Genau. Okay. Solche Sache ist dann, die Idee ist quasi dann, das direkt an diese virtuelle Maschine durchzugeben und nicht den Umweg über noch.
Über das Host-System zu machen.
Ja, über das Host-System zu machen, genau.
Ja, okay. Coole Geschichte. Nee, das ist.
Jetzt habe ich dich. Ich hab's gewusst. Ja,
muss ich mir mal interessieren. Der Artikel ist jetzt zu lang, um den so zu überblicken, aber ja, nee, das klingt doch schon mal gut. Also.
Premium.
Ja, Premium. Definitiv.
Ist gekauft, schön. Nehmen wir.
Gekauft. Wie so ein MacBook.
Wie so ein MacBook.
Wie so ein MacBook damals, ja. Ja.
Wie viel hat das? Zweimal USB mehr oder einmal? Wie oft hat das USB dran? Einmal?
Nee, das ist zweimal. Zweimal. Ich habe noch so ein altes MacBook hier rumliegen.
Deswegen. Ah, das kannst du jetzt bestimmt teuer verkaufen wieder.
Vielleicht, ja. Nee, weil ich hatte mir tatsächlich dann...
Nee, das erste hatte einen.
Echt, hatte nur einen? Ja. Gut, ich hatte nicht, die allererste Generation hatte ich nicht. Ich hatte die zweite, und die hat zwei USB 3 und awesome. Und noch so ein wie hieß es? Mini-Display-Port. Wie heißt die? Thunderbolt oder sowas. Die, aber ja, was nee,
halt Mini-Display-Port hatte, es hatte einen USB-A-Port. Und das ja, muss okay. Den Leuten reichen. Also mehr, das ist quasi wie ein großes Telefon gewesen.
Wie gesagt, das habe ich ja gesagt, das ist Quatsch, und das haben sie ja auch selber ziemlich schnell festgestellt, und die nächste Generation hatte dann wieder ein paar mehr Ports.
Mhm. Zwei.
Zwei USB 3 Ports und ein Thunderbolt und dann noch eine SD-Kartenschnittstelle, und gerade die SD-Kartenschnittstelle so als Podcaster und so, das war schon wichtig.
Okay, naja. Immerhin.
Ja. Und kein CD-Laufwerk mehr, ne? Also das war auch eins der ersten Notebooks, die einfach auf diesen Preis verzichtet haben.
Das war auch eine... Also ich meine, ja, okay, fairerweise muss man sagen, CD-Laufwerke waren schon mehr verbreitet, aber es ist eigentlich, wenn man so im Nachhinein sich das überlegt...
Hätten wir überspringen können.
CD-Laufwerke im Laptop schon so... Es gab ja schon so, auch damals schon dann so USB-Sticks und externe CD-Laufwerke für, wenn man das halt mal braucht.
Ja, aber es war trotzdem noch so, die ganze Software kam halt da drauf, ne? Du hast noch nicht alles aus dem Netz geladen, naja. Und die Dinger waren irgendwie noch eingebaut. Also das war...
Ja, das ist verrückt.
Man konnte anfangen, darauf zu verzichten, weil das Internet einfach ringsrum schnell genug war, aber ganz ehrlich, man hat einfach noch viele CDs benutzt irgendwie.
Mhm. Ja. Das ist aber eigentlich schon crazy, so ein CD-Ding in so ein Laptop reinzubauen, wenn man, also ich find's absurd. Also ich sehe schon, warum das gemacht wurde, und ist logisch und so, aber.
Ja. Ist viel Platz einfach, ja.
Ja, es nimmt richtig, es braucht richtig viel, so eine CD ist ja auch, ne?
Groß. Ja, die muss da komplett reingehen und so. Das ist schon cool irgendwie. Ja, stimmt, wenn man so drüber nachdenkt, schon verrückt.
Das ist schon verrückt, dass man gesagt hat, weißt du, was wäre geil? So ein CD-Laufwerk in meinem Laptop. Und Leute so, ja. Das will ich. Ja. Und vor allem immer, es war ja die Zeit, wo USB und so schon Ding war, und es gab ja USB-Sticks und so. Ja. Es war ja nicht, dass das noch nicht gab oder so. Man hat halt keine andere Möglichkeit als so ein CD-Laufwerk.
Ja.
Gut. Was haben wir sonst noch?
Genau, sorry, ich war auch immer noch bei dieser MacBook Air Geschichte. Rogue M als RTI CUDA Alternative.
Was ist Rogue?
Ich verstehe es auch also, nicht so ganz.
Ach so, ja, pass
also,
auf.
CUDA ist ja von Nvidia.
Ja. Genau das.
Ist scheiße, weil das ist dieser proprietäre Scheiß, den man nur mit den proprietären Nvidia-Treiber verwenden kann.
Genau. Und jetzt kommt AMD, ATI, die sagt man gar nicht mehr, sagt gar nicht mehr ATI, nee, oder? Das ist da bist ATI. Du drüber gestolpert.
Ja.
Ja, die wurden immer im Kopf, sorry.
Ja, okay.
Ja, ja, okay, erst mal. Ja. AMD hat quasi eine Alternative zu CUDA, beziehungsweise eine alternative Implementierung zu CUDA bauen lassen, die jetzt Open Source geworden ist.
Kapau. Aber wir hatten doch dieses Open CL oder so, was eigentlich auch in dem Bereich
spielt. Ja, ja, schon, aber das funktioniert nicht so. Also es ist quasi kein Drop-in oder keine Alternative dazu, sondern es ist halt was anderes. OpenCL und
also dann ist also ist schon eine Alternative, oder? Es ist einfach,
yeah.
Aber es ist halt kein Drop-in, wo du einfach so
genau
das eine oder das andere nimmst, sondern das ist halt du musst es entweder auf CUDA targeten oder auf OpenCL und du musst halt komplett andere Dinge machen. Aber du kannst halt das Gleiche erreichen, aber es ist halt, oder?
Ja, ja, genau. Also hier CUDA enabled software indeed is running atop of RockM without any changes. Das ist quasi deren die Prämisse.
Okay, also ich kann meinen CUDA-Code nehmen und den jetzt auf AMD-Grafikkarten schmeißen, indem ich dieses RockM nehme.
Genau.
Okay, das ist cool.
Und alles läuft dann genau gleich. Und das ist schon cool. Mhm. Und das wurde quasi gefundet von AMD, die Entwicklung. Und sie haben nicht darüber viel geredet. Und jetzt da, es funktioniert anscheinend. Laut diesem Artikel von Foronix.
Ja, nice. Und wenn es Open Source ist, umso besser.
Umso besser.
Definitiv.
Ja, cool, ja. Also ist jetzt nicht so etwas, wo ich mich viel mit beschäftige, aber.
Ja, ist cool. Also wenn man es quasi mal braucht. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die AMD-Grafikkarten billiger sind als die von Nvidia. Ich glaube, ein Stück.
Nein, aber der Vorteil ist, also die AMD-Grafikkarten kommen halt mit echtem geilen Open-Source-Code und allem Schissel und du kannst ja einfach verwenden im Linux. Während Nvidia, also ich meine, erinnert euch noch, fuck you Nvidia,
da war
hatte Torvalds mal gesagt. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen besser geworden. Sie entwickeln
aber immer noch
ja
fuck
auch
you
so,
Nvidia.
Aber es ist immer noch teilweise fuck you Nvidia, weil ja, die richtigen Sachen kriegst du halt nur, wenn du diese kommerziellen proprietären Treiber von denen verwendest. Bei vielen programmieren die Leute halt hinterher. Ja, es ist besser geworden, aber wenn du eine Karte haben willst und wenn du Open Source richtig unterstützen willst, dann nimmst du halt eine AMD-Karte. Wenn du die vermeintlich bessere Geschwindigkeit, Bär für KI ausgelegt, was weiß ich, haben willst, dann nimmst du halt wahrscheinlich gerade eine Nvidia immer noch, aber oder weil du CUDA brauchst.
Mhm.
Ja, also bei uns auf Arbeit hast du dann auch, meh, ich muss irgendwie hier meine Grafikkarten, nee, wir haben so viel CUDA-Code und es muss halt irgendwie damit laufen. Deswegen kommt das dann halt gar nicht in Betracht, AMD-Grafikkarten zu nehmen. Und das wäre jetzt natürlich dann mal ein Punkt, wo man sagt, ja, okay, dann vielleicht ja doch. Ja.
Ja, okay, cool.
Gut.
Sehr okay, schön. Das ist quasi passiert.
Gut, und dann noch zu guter Letzt mehr kaputte Filesysteme.
Oh Mann, schon wieder. Was
schon
ist
wieder
diesmal
immer
kaputt?
Noch. Wenn du wohl diese Open ZFS Native Encryption benutzt,
das mache ich.
Gibt's da wohl Data Corruption Bugs?
Oh nein. Nach und Send and Receive Support.
Ja.
Oder so.
Und,
okay, das heißt, du darfst nicht Send-Receive machen und gleichzeitig Encryption anhaben.
Genau, ich glaube, das ist das, was es heißt. ZFS Native Encryption is not suitable for production usage, particularly when combining with snapshotting and ZFS Send and Receive.
Ja, fuck. Ja. Tja, Sagt, würde ich sagen.
Sagt, würde ich sagen. Aber ja, vielleicht auch immer noch so ein Backup haben, hilft. Habe ich mir sagen lassen.
Ist meistens so.
Genau.
Ja.
Und ja, dieses ja, Encryption ist halt ein super, also verhältnismäßig neues Feature.
Mhm.
Darum. Ja. Ist halt leider ist halt schade, dass das ein bisschen kaputt ist.
Leider scheiß.
Aber es ist halt wohl schwierig, neue Features in Filesystemen oder neue Filesysteme zu bauen, ist wohl gar nicht so einfach.
Das ist absolut überraschend. Wer hätte das denken können?
Dem gerechnet.
Das wusste ich jetzt nicht. Naja, okay. Und was machen wir jetzt? Weinen? Oder kann man sich dagegen schützen oder so? Oder das irgendwie nicht benutzen?
Okay. Habt ein Backup, wenn ihr OpenZFS Native Encryption habt. Ist, ja. Der Bug ist wohl auch ziemlich rare.
Okay.
Aber
wenn es passiert, dann ist doof.
Wenn es passiert, sind halt deine Data corrupted. Das halt.
Ja, die will man aber gerne schon haben.
Data. Die willst du halt haben. Das heißt, du willst halt von deinen wichtigen Daten schon so einfach Backups haben. Die funktionieren.
Oder allgemein die Daten haben. Wäre schon gut, nice. Ja, wäre schon eine gute Sache, würde ich jetzt so sagen.
Ja, Backups wären schon gut.
Daten wären gut, ja. Okay.
Okay, also vorsichtig bei diesen Features.
Genau.
Dann heulen wir rum. Ich meine, das war jetzt schon gerade zum Rumheulen.
Schon sehr traurig jetzt.
Ich weiß nicht, ich benutze keine Native Encryption, darum ist mir das so ein bisschen. Ich benutze halt nur dieses Zeug, was halt schon seit, weiß ich nicht, den 90ern oder so in ZFS ist, und das funktioniert wohl ziemlich gut. Und dann habe ich trotzdem noch Backups, darum, ich schlaf gut.
Immerhin, wunderbar.
Genau. Immerhin schläft einer gut.
Genau.
Ja, so mit kleinen Kindern zu Hause schläft man nicht so gut.
Das stimmt.
Ja. Das hätte ich dir vorher sagen können.
Das hättest
du mich gefragt.
Auch vollkommen überraschend einfach.
Hättest du mich gefragt, ich hätte dir das gesagt.
Ja, okay, nächstes Mal mache ich das.
Ja.
Nächstes Mal frage ich dich.
Ist das nicht sowieso eher schon nicht dein erstes Kind?
Ja.
Ja.
Ist absolut überraschend.
Merkst du selber.
Komplett überraschend. Wir haben keine
zum
Ahnung.
Zum zweiten Mal komplett überrascht.
Ja, ne, das hat die Natur gut eingerichtet, dass man das wieder vergisst, weil sonst würde man ja kein zweites machen.
Bedauerliche Einzelfälle. Zweimal.
Ja. Zweizelfälle.
Das ist tatsächlich so. Gut, kommen wir jetzt aber wirklich zum Mimimi. Wer hat denn hier was rumzuheulen?
Ich habe bestimmt was rumzuheulen.
Ja, komm. Du hast irgendwie Smack Order.
Ja, ist so ein Pseudo... Ja doch, so ein bisschen rumzuheulen ist es schon. CMake ist ja eigentlich deklarativ. Was heißen würde, die Reihenfolge der Statements sollte relativ egal sein. Also du hast halt so eine Abhängigkeit.
Und vielleicht, ja.
Da fängt's halt an. Und zwar ist es wohl so, dass in CMake das immer so ist, dass du dieses Project-Tag-Funktion-Dingsi mehr oder weniger als erstes aufrufen musst nach dem CMake-Minimum-Required-Check. Und wenn du das später machst, dann funktionieren andere Dinge halt komisch. Und das musste ich
schmerzhaft lernen.
Musste ich schmerzhaft ausprobieren, weil ich habe... Nachdem wir ja letzte Sendung über CPP Package Manager und so gesprochen haben, habe ich gedacht, ich probiere wieder mal was aus. Und dann hatte ich so eine dumme Idee, und dann habe ich so ein bisschen rumgespielt, und dann habe ich wieder mal Conan ausprobiert. Und das generierte dann halt
Conan. Keep Conan.
Oh no.
Keep Conan. Come on. erzähl weiter, ich höre dir total zu.
Ich merk's ja. Das generiert dir halt CMake-Files und dann kannst du dann halt ein Find-Package machen für deine Dependencies. Und ich musste dann halt schmerzhaft herausfinden, dass Find Packages halt nur nach dem Project Call funktioniert korrekt. Und vorher gibt's halt so eine komische Fehlermeldung. Aber CMake sagt dir leider auch nicht einfach so, ja, vielleicht machst du das einfach mal in einer anderen Order, sondern sagt dir dann einfach, oh, hab ich nicht gefunden. Schon ein bisschen, ja. Aber das ist kein Problem mit Conan oder so, sondern das ist halt so ein CMake. Ja. Ich hatte zuerst den Pick, weil es einfach etwas, was ich jetzt wieder gelernt habe.
Ja.
Aber wenn ihr CMake macht, immer irgendwie. Project Tag, immer zuerst.
Sehr schön. Mhm. Ich habe auch ein Problem, okay, was noch nicht ganz gefixt ist.
Oh nein.
Mein Steam Deck geht nicht mehr.
Oh no. Wie, es geht nicht mehr?
Ja, es ist einfach schwarz. Du machst es an, es ist schwarz.
Ah.
Ja, also es vibriert noch, es toucht noch, es macht noch Töne, aber es ist leider schwarz. Und dann gibt's irgendwie zigtausend Tipps im Internet, was man alles tun kann. Mhm. Ich habe Tastenkombinationen gedrückt, da wusste ich gar nicht, dass die gehen. Und auch, dass man sich so verrenken kann, dass man die drücken kann. Leider hat alles nichts geholfen.
Oh Mann. Und jetzt?
Und dann habe ich mich an den Steam Support gewandt und habe gesagt, ich habe alles ausprobiert, was im Internet gab. Dann haben sie mir trotzdem nochmal zwei Tastenkombinationen geschickt. Oder erst eine. Probieren Sie mal das und das. Ja, okay, mache ich. Geht nicht. Probieren Sie mal bitte das und das und das. Ah, das habe ich schon gemacht. Habe ich ganz am Anfang auch geschrieben, dass ich alle Tipps probiert habe. Der war da dabei. Aber ich mach's nochmal. Nee, geht immer noch nicht. Ja, gut, dann müssen wir es wohl einschicken.
Jetzt. Oh nein, jetzt musst du es einschicken. Ja, wie so ein Klepp, genau.
Ey. Ey, das ist furchtbar.
Du kannst da nicht so ein Display ranmachen oder so, oder?
Doch, also klar, du kannst per HDMI ein Display daran machen, aber es also
bleibt auch, ah ja, okay.
Genau, ich sage ja, ich habe alle Tipps in diesem Internet durchprobiert. Und heißt, ja. Also erstmal so Reboot oder du kannst dann auch irgendwie den RAM löschen und alles Mögliche. RAM löschen.
Ja. Diese großen Probleme, die man hat, ja.
Ja, na, so ein paar, oder BIOS, keine Ahnung, was er da, alles zurücksetzen geht, aber nee, ist trotzdem schwarz.
Ja. Ach Mann, hey.
Oh no.
Ich hatte tatsächlich, du hast ja von diesen ganzen Power-Shortcuts und so geredet, und ich hatte tatsächlich diese letzte Woche ein Problem mit der, oder vor zwei Wochen ein Problem mit der Docking Station, dass quasi die Laptop gemeint hat, nee, Docking Station, das kenne ich, keine Ahnung, was das sein soll. Nichts passiert, quasi kein Display angegangen, aber du konntest ihn an- und ausmachen über diesen Power-Button. Das ging immer noch aus irgendeinem Grund. Und dann gab es quasi auch so eine Anleitung, wo du irgendwie 20 Sekunden den einen Knopf gedrückt halten musst, dann musst du quasi ein anderes Ding gedrückt halten und dann das nochmal drücken und dann nochmal 20 Sekunden warten und dann, nachdem das System hochgefahren ist, nochmal herunterfahren und dann wieder anmachen und dann funktioniert's wieder.
Ja.
Und ich habe das gemacht und dann hat es wieder funktioniert, das war so magisch einfach.
Also manchmal denkst du echt, wer denkt sich diese Kombination ja aus und warum alles und ist das nicht nur Voodoo? Ja, das ist doch alles eine Beruhigung für welche Leute.
Ja, genau.
Und dann
dass
machst
du einfach die Leute noch mal 5 Minuten beschäftigst, bevor sie wiederkommen.
Ja, genau. Genauso. Und dann funktionieren tatsächlich manche Sachen, wo du denkst, das ist jetzt nicht euer Ernst. aber ich hatte leider nicht so ein Glück. Also ich muss mein Steam Deck jetzt irgendwie, das ist auch kompliziert. Ja. Dann geht's erst nach Nürnberg, von Nürnberg, dann soll's irgendwie in die Tschechei und...
Oh nein.
Ja, naja.
Ja, genau. Also hier, die Anleitung war, Einschaltknopf bestätigen, gedrückt lassen, nicht loslassen, davor alle Kabel gezogen haben, 40 Sekunden warten, dann Gerät initialisiert, nun alle Hardware-Komponenten neu, was auch immer das bedeutet. Dies kann 2 Minuten dauern. Nach 2 Minuten das Gerät, so wie es ist, einschalten, Passwort eingeben und wieder herunterfahren. Und danach funktioniert's wieder. Das ist kompletter Quatsch einfach.
Ja, offensichtlich ein bisschen, nicht. Aber ich meine, wenn es funktioniert.
Ja, wenn's alles was recht ist, ja. Ich bin wieder happy, dass ich wieder ein Bildschirm benutzen konnte. Das war irgendwie schon cool.
Wer sind wir, das zu hassen? Und ich meine, das ist halt, wenn du keine richtigen Inputs hast, nur so ein paar Buttons, ist halt auch schwierig irgendwie.
Naja, das stimmt schon.
Das, immerhin haben sie dran gedacht und das eingebaut, dass man das irgendwie resetten kann. Und ich meine, das ist jetzt auch nicht etwas, was du vermutlich ja täglich dann machst, sondern das ist halt. Das machst du hoffentlich ein einziges Mal. Und dann.
Dann geht's. Ja.
Ja. Und dann geht's wieder für die nächsten 2-3 Jahre.
Genau. Okay, haben wir uns auch über diesen Voodoo
ausgelassen.
Ausgetauscht, genau. Kommen wir zur Kategorie Lesefu. Wer hat denn was gelesen von euch? Wer kann denn lesen?
Ich kann nie lesen.
Nee, ich auch nicht. Also.
Wir haben nur noch eine Person, die lesen kann.
Aber du warst trotzdem zuerst hier. Irgendwie.
Fuck. Wie kann das sein?
Why software engineers like woodworking?
Ja, da geht's auch nicht um Lesen.
Siehst du, es geht nicht um Lesen, es geht um Holz.
Irgendwas mit Holz.
Irgendwas mit Holz ist sowieso die richtige Antwort auf alles. Ja.
Und hier gibt es quasi einen Blog, der darüber redet, warum, also laut seiner Meinung, warum Leute, die so Computersachen machen, auch gerne Holzsachen machen.
Okay.
Und hat da quasi seine 5 Gründe aufgeschrieben, warum das gar nicht so weit weg von Programmiersachen ist, wie man denken könnte. Und ich glaube, in dem Y Combinator Kommentarzeile gab es noch ein paar andere gute Gründe. Also er sagt quasi, man macht seine eigene Tools. Es gibt viel zu viele Tools für alles Mögliche. Also du hast quasi ein endliches Budget, um irgendwas zu machen. In dem Fall jetzt hier Holz. Design first, build later und das Warten gibt es dort auch. Das nennt sich da halt, dass der Kleber gerade trocknet. Und
sehr schön.
Ja.
Ich sag ja schon lange einfach mal was mit Holz machen.
Ja. Einfach was mit Holz machen, ist schon cool.
Ja.
Was ich halt ganz cool finde, ist quasi am Ende ist fertig. Ja, also ist nicht so, dann hast du noch irgendwas, wo du das dann noch so ranflanschen kannst oder hast noch irgendwelche anderen tollen Features oder Ideen oder sowas, sondern das ist fertig. Das, was du gebaut hast, hast du in der Hand und das ist das, was du gemacht hast. Das ist schon ein gutes Gefühl.
Das stimmt.
Ja, so.
Wunderschön. Also ab und zu mal was mit Holz machen.
Ja, mach doch einfach mal ab und zu was mit Holz.
Ja. Oder dann, irgendwas mit irgendwas ist
ja oder macht was mit Infrastruktur. Genau. Ja. Das ist ein ziemlich cooler Post von Typen, der so ein Startup. Normalerweise hast du das Problem, Leute wählen Technologien und machen Architekturentscheidungen und dann wechseln sie ja alle 18 Monate oder so ihren Job. Und wenn du das halt machst, dann wirst du halt deine Entscheidungen, die du getroffen hast, wirst du halt nie sehen, ob die gut waren oder nicht. Und er war jetzt halt für 4 Jahre irgendwie sein Startup Zeug, was er gemacht hat, und er hat einfach alle Infrastrukturentscheidungen, die sie gemacht haben. Zum Beispiel haben sie halt AWS gewählt anstelle von Google Cloud, und dann und dann sagt er, ob er das nochmal so machen würde und irgendwie so ein paar Worte dazu, was gut funktioniert hat oder was nicht gut funktioniert hat. Oder was sie halt bereuen, zum Beispiel, dass sie nicht mehr Function as a Service benutzt haben. Genau. Und ja, das ist für ziemlich viele Services, die sie da halt irgendwie brauchen oder nicht gebraucht haben, mit so ein paar Worten dazu, warum das eine gute Entscheidung war oder also warum er das endorsen würde, dass man das nochmal machen würde oder was er irgendwie nicht gut findet. Ja. Und das ist ziemlich, also wenn ihr irgendwas davon braucht,
also echt alles drin, ne? Von GitOps, also und dann immer schön beschrieben, ja, würde das machen, nicht oder hat das bereut, genau. Okay, ja, genau. Das ist eine ganz schön lange Liste tatsächlich.
Genau, und das ist halt wirklich.
Übrigens auch Nginx als Ingress-Controller ist dabei, also der Kreis schließt sich sozusagen.
Genau.
Von dem, wo wir heute angefangen.
Genau, und er sagt jetzt zum Beispiel auch, Nginx is old, it's stable and it's battle-tested und dann da keine Probleme mit als, und sie haben das jetzt als Load Balancer für den EKS Ingress gebraucht.
Ja.
Genau, könnt ihr euch mal anschauen, ist zumindest eine interessante Sichtweise von jemandem, der das halt dann tatsächlich auch so für eine Weile gebraucht hat. Und nicht einfach so, ja, das ist jetzt hip und darum machen wir das.
Jo.
Genau, und es sollte eigentlich viel mehr so. Weil es also, ja, es gibt halt immer super viele diese genauso, es ist halt neu und cool. Und ich habe es das mal ausprobiert, aber es gibt eigentlich viel zu wenige von diesen, wir haben das jetzt irgendwie 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre gemacht. Das sind irgendwie die Pros, das sind die Cons, das sind unsere Experiences damit. Das funktioniert gut, das funktioniert schlecht für uns.
Ja, sehr schön. Gut, noch was? Ja, PS1.
Ach so, PS1, genau. Das ist quasi hier ein Blogpost von einem Typen, der PlayStation 1 irgendwann vor mehreren hundert Jahren mal gespielt hat und hat da ein Save-Game auf seiner Memory Card gehabt und irgendwann hat das Spiel gesagt, ah, du kannst es nicht mehr laden, das ist kaputt.
Oh.
Und das hat ihn ganz, ganz doll geschickt, weil das waren 58 Stunden, die er da gespielt hat.
Oh oh.
Und nur. Er wollte dieses Save-Game retten.
Genau, und dann hat er 120 Stunden draufgeschmissen, um jetzt...
Und einen Blogpost rausgemacht, genau, hat dann irgendwie ein ESP genommen, um diese Daten darunter zu scrapen und alles Mögliche, also schön zusammengeschrieben. Und am Ende hat das tatsächlich geschafft, er konnte sein Spiel wieder spielen.
Gott sei Dank.
Wie toll, oder?
Happy End, dieses
Happy
Story.
End, ja. Und ja, ich glaube, er hat es kurz angemacht, hat gerade so, ha, nice.
Ja.
Fair enough.
Wir haben letztens, wir haben noch so eine, wie hießen die, Nintendo Wii?
Mhm.
Diese, wo es diese Sportspiele gab und so.
Mhm.
Wir haben so eine letztens gesoftmoddet, um mhm. Mario Kart drauf zu spielen. Und das funktioniert auch erstaunlich gut. Can okay. recommend.
Okay. Gut, dann, was wir noch so empfehlen können, ist unsere letzte Kategorie, nämlich die Picks.
Picks.
Genau, Pixar. Das habt ihr dann so, was die anderen Leute unbedingt mal ausprobieren müssen.
Genau, Compiler Explorer hat ein Public Dashboard, wusste ich nicht. Compiler Explorer, bester Explorer.
Was kann der Compiler Explorer so?
Außer
exploren?
Da kannst du halt Compiler exploren. Ist ein,
ah ja, okay.
Ist die beste... Naja, Web-Idee ist vielleicht auch ein bisschen viel, aber ist halt cool, um so Code-Snippets zu sharen. Und ist ziemlich verbreitet im C++-Umfeld.
Mhm.
Aber wenn du auf die Compiler Explorer Webseite gehst, Compiler Explorer, kannst du da auch super viele andere Dinge auswählen. Also es ist mittlerweile, also es hat halt als C++ und dann kannst du halt das Assembly vom C++ anschauen, aber mittlerweile gibt's halt auch irgendwie ja JavaScript, Java, Julia, Kotlin, Nim, Python, Ruby, Rust. Also wirklich eine unendlich lange Liste von Sprachen, die da unterstützt sind und dann kannst du halt, da hast du so ein Fenster und dann kannst du halt Code reinschreiben und dann siehst du halt, was passiert. Um so Dinge auszuprobieren und das dann auch gleich mit deinen Coworkern zu sharen und so, ist ziemlich cool. Oder zu sagen, so, ja, in dieser Java-Version hat das funktioniert und in dieser anderen Java-Version funktioniert es aber noch nicht oder funktioniert es jetzt anders und dann kannst du das einfach so zusammenstellen und das jemandem zeigen.
Cool.
Und auf jeden Fall, was ich hier gepickt habe, ist dieses, die haben so ein Public Dashboard und da siehst du halt Compilation by Week und da siehst du halt auch C und C++ macht die überwiegende Anzahl der Dinge aus, die da drauf laufen. Und dann auf Platz 3 ist dann Rust, Python, Java, SIG, CUDA, Assembly, Haskell, Pascal, LLVM, Fortran und so weiter.
Ja, was man halt
immer so braucht. Was man halt so macht.
Genau.
Was man denn so macht, genau.
Und ja, Dashboards immer coole Sache.
Ja. Dashboard sowieso, ja.
Genau. Und auch ich ist zwar kein Dashboard, aber zumindest so ein Visualisierungstool, nämlich DNS-Viz, ein DNS-Visualization-Tool. Habe ich gebraucht, weil ich an meinen DNS-Zonen-Geschichten rumgeschraubt habe. Hintergrund ist, ich habe für so ein paar Sachen DNS-Sec eingeschaltet und habe noch immer den alten SHA-1 Algorithmus da verwendet und sollte jetzt mal auf SHA-256 gehen. Musste mich mal wieder an alles nochmal reinlesen, weil, keine Ahnung, habe ich das letzte Mal vor 100 langer Jahren. Zeit gemacht. Lief ja einfach, ne?
Ja, vor RSA-Zeiten halt.
Ja, ja.
SHA-1.
Ja, war einfach, es wurde gemacht, es lief. Und jetzt haben sie irgendwann diesen Algorithmus 5, also mit dem mit SHA 1 dann mal deprecated bei DNSSEC, und jetzt musste ich auf den Algorithmus 8, also den mit SHA 256 wechseln, und ja, hab das alles gemacht, und dann, um zu gucken, ob das auch wirklich alles stimmt, also dass du wirklich von der Root-Zone bis zu deiner Top-Level-Domain bis zu deiner Domain dann gehen kannst, ob das alles hintereinander funktioniert, finde ich dieses DNS-Wiz-Tool sehr nett. Das funktioniert geil. Ja, kann man dann auch schön drüber hovern, und er zeigt dir an, was es ist und welche Nameserver, was er da abgefragt hat. Oder eben an der Stelle, wenn irgendwas mit roten Ausrufezeichen nicht ganz so ist. Und er sagt dir an der Seite, das ist alles in Ordnung, oder was für Warnings oder welche Errors er hat. Und dann kannst du halt sehen, ja, komme ich bis unten und ist alles DNSSEC-mäßig abgesichert oder passt irgendwas nicht. Geiles Tool.
Weil die sind viele Ausrufezeichen, ist das normal?
Ja, weil ich noch ich publiziere immer noch den alten Key mit. Deswegen, also du kommst von oben nach ganz unten mit, dass sie
signiert sind. Ein von den beiden dann,
oder? Genau. Der alte ist aber immer noch drin, und deswegen hast du halt die Ausrufezeichen noch dran. Mhm. Wenn ich jetzt, kann den alten jetzt rausnehmen, ja, ich habe zwischenzeitlich oder habe jetzt immer noch beide publiziert, können jetzt den alten aber rausnehmen und dann wäre das weg. Aber hier für jetzt auch die Übersicht ist ganz nett, dass es noch da ist. Dann sieht man auch mal diese Ausrufezeichen sozusagen, dass da was nicht passt. Aber ist alles sauber, also mit dem neuen Key funktioniert alles, und genau, und vorher hat er halt gemeckert.
Okay, aber unten sind immer noch Ausrufezeichen oder was?
Nee, die unten, die Dinger sind alle in Ordnung.
Da du steht hast aber, dass du SHA-1 benutzt.
Nee, du hast einen Pfad von ganz oben bis ganz unten, so dass alles funktioniert.
Ach so. Ja, okay, ja, ist klar.
Er geht erst bloß quasi einmal von rechts nach links
rüber.
Okay, das ist total verstanden. Doof.
Okay, jetzt habe ich es verstanden.
Von links nach rechts, ja.
Okay, und da sind blaue Streifen, die sind dann wieder in Ordnung.
Ja, genau.
Verstanden. Ja,
du dann kommst zu jedem Rekord mit einem, mit einem richtigen, und deswegen kann er den auslesen, und das ist alles super, und er sagt dir dann unten, Start ist secure, sonst würde er dir das halt nicht sagen. Wenn er keinen Weg finden würde, um es abzusichern, dann meckert er halt ganz unten.
Okay, verstanden.
Ja, also nice. Super Tool, kann ich jedem empfehlen, der irgendwie was mit seinen DNS-Sachen mal ausprobieren will oder, wie gesagt, hier an der Stelle jetzt DNS-Sec durchtesten will, dann DNS-Wiz benutzen. Was habt ihr noch?
Ui.
Extremely fast Python Package Installer and Resolver. So ein bisschen, haben wir bestimmt auch schon mal über Ruff gesprochen. Das Ding, was vielleicht
gesagt, ist voll schnell.
So. Genau, voll schnell, voll gut. Mhm. Und UV möchte das machen, aber für Pip.
Python, okay.
Und Virtual Env. Und ihre Benchmarks im Post finde ich ein bisschen misleading, weil die sind halt super schnell, und dann unten steht klein dran, ja, das ist mit
das lief auf eine super Power Maschine,
und nee,
das andere lief auch nur auf dem Raspberry Pi.
Nee, das mit Warm Caches.
Das heißt, es muss erstmal booten.
Genau, und es ist auch schneller, wenn's
kalt ist.
Ja, also es ist irgendwie 8 bis 10 mal schneller ohne Caching, aber es ist halt 80 bis 115 mal schneller mit Warm Caches. Also sie benutzen halt Caching. was irgendwie Pip und so wenig voll bis gemacht. Gar nicht vermutlich macht. Darum können sie halt 80 bis 115 Mal schneller sein. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, gerade so lokal
hast du auch vermutlich... Mal gucken, ob dein Cache valid ist und sowas.
Ja, genau. Und hast du vermutlich halt auch selten Warm Caches. Also so ein bisschen, naja. Aber es ist wohl auch sonst schneller und ich meine, schnelles Tooling, ja, ist schon so ein Ding.
Ist gut, ja. Schnelles Tooling
hoffe
ist
ich,
gut.
Hoffe ich, setze ich durch, ist auch super neu, glaube ich. Ja, hoffe ich, sowas setze ich durch. Und genau, weil schneller, höher, weiter.
Okay, cool.
Genau.
So, was habe ich noch? Ich habe hier, ist nicht wirklich ein Pick, hätte auch zur Lesefuge passen können. Naja, YouTube Oddities. Hier geht es quasi darum, ist quasi ein Zusammenschrieb von den ganzen, würde ich sagen, Besonderheiten oder quasi Oddities, die es in YouTube gibt. Also YouTube gibt es ja schon relativ lange. Und das heißt, dort gibt es auch viel Legacy-Shit, der so rumlungert, der halt irgendwo aus der Vergangenheit mal vielleicht so funktioniert hat, aber jetzt auf jeden Fall nicht mehr so funktionieren würde oder quasi wo irgendwas kaputt gegangen ist oder wo irgendwas nicht so funktioniert hat, wie es funktionieren sollte. Und das ist hier quasi eine Zusammenfassung von den ganzen Sachen, zum Beispiel irgendwie ein Video, das seit 16 Jahren jetzt processed oder seit 13 Jahren also ist quasi immer noch in diesem Processing State, ist quasi immer noch nicht fertig geprocessed. Es gibt Channels mit irgendwie 2 Millionen Videos und es gibt irgendwelche Videos, wo die Thumbnails grayscale sind, aber das Video selber normal und lauter solche Sachen quasi zusammengefasst mal auf einer Seite. Und ist ganz witzig auf jeden Fall. Kann man mal durchgucken, kann man sich angucken, was da gibt. Zum Beispiel auch so Custom Channel, nennen die es jetzt hier quasi. Mit youtube.com/watch kannst du ja quasi die, ist ja normalerweise der Endpunkt, um irgendwelche Videos anzugucken. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dadurch, dass du Channels haben kannst, die einen Namen haben, der Channel kann auch Watch heißen. Und das ist natürlich ein bisschen weird, wenn du da diese Funktion normalerweise hast. Und dann gibt's quasi die Möglichkeit, auf youtube.com/watch zu gehen und das ist halt ein Channel von einem Typen. Und sowas. Das ist schon ganz cool. Also.
Finde auch hier Channel with extremely long names finde ich auch sehr gut. The limit for channel titles as of today is 30 characters or maybe even 50. However, this limit can be broken by modifying client-side validation.
Das ist auch so gut, ja, hat gedacht, das ist eine gute Idee, so machen wir das.
Ja. Und dann kannst du wohl, der Channel Title wohl auch die Datenbank hin dran und das Backend erlaubt wohl ein bisschen mehr.
Ein bisschen.
Ja.
Genau. Oder irgendwelche Videos, die einfach so lang sind, dass sie nicht playable sind. Also hier in dem Fall jetzt 3 Monate und 17 Tage.
3 Monate, 8 Tage. Geil.
Ja, das ist schon cool. Ja, und solche Sachen, solche Oddities sind da quasi drin.
Ja, das war schön. Wer setzt sich da hin und schreibt sowas auf? Aber ist cool, ja.
Ja.
Ja,
ja vermutlich irgendjemand, der damit für was auch immer er gebastelt hat für ein Tool, damit interagiert hat und dann all diese Dinge rausgefunden hat.
Ja.
Gemerkt hat so, ja, aber Moment, wenn ich das jetzt scrape, dann, hä? Warum ist das kaputt?
Hä? Das hat keine Kommentare, aber das hat Kommentare. Was ist das?
Was passiert hier?
Forever Processing ist auch gut. A Video which is forever processed. Über 12 Jahre.
Ja.
Geil. Ja, lustig.
Ja, okay. Genau.
Sehr schön. Gut. Ich habe was zum Bahnfahren.
Okay.
Das ist bestimmt gut. Auch cool. Und zwar so eine Streckenkarte von ganz Deutschland. Ich weiß gar nicht, wie man die gerendert hat. Sieht aber cool aus. Hat auch tatsächlich immer so die richtigen Farben in den richtigen Regionen. Also ihr könnt dann mal reingehen, was weiß ich, wo auch immer ihr wohnt, dass ihr mal guckt, welche Regionalbahn, welche Regionalexpress, welche S-Bahn oder so. Das schön eingezeichnet und echt cool gemacht. Selbst so hier so neuere Sachen wie der Tesla-Zubringer ist hier schon eingezeichnet. Also es ist echt cool.
Und okay, der ja. Tesla-Zubringer.
Ja, gibt jetzt einen extra Zug, den Tesla bezahlt und du kannst dann tatsächlich bis vors Werkstor fahren. Die haben einen eigenen Bahnhof da. Mhm. Der ist ja auch
schon
eingezeichnet.
Nicht schlecht.
Ja. Also eine Riesenkarte, keine Ahnung, wie viel Megabyte die groß ist.
12 bestimmt.
Ja, also 12.
Vielleicht sogar genau. 13.
Über 9000 auf jeden Fall.
Über 9000 Bytes.
Und ja, das ist ein cooler...
Also es hätte schon eine SVG sein können jetzt. Muss ich jetzt mal so sagen. Ist es ja. eine SVG?
Ich glaube nicht.
Ach, oder? Nee, naja.
Das ist ein PNG.
Man kann nicht immer alles haben, würde ich sagen.
Aber das gibt es bestimmt
ist schon cool,
als SVG.
Aber es könnte noch besser sein.
Ich glaube aber, ja. das bestimmt, dass das RAW-Ding ist bestimmt eine SVG.
Ja.
Oder ah, nee, es gibt eine PDF.
Eine PDF ist
Vektor,
gut, das ist ja quasi,
das
ja.
quasi das Gleiche.
Das kriegst du ja sonst, also, da stirbst du ja sonst.
Ja, aber, also, wie gesagt, ist sehr cool. Also, ich meine, dann müssen ja ewig viele Daten dahinter sein, weil auch so, kleinen Bahnen und Museumsbahnen und da ist irgendwie alles drin.
Auch die S-Bahn, ja.
Ja, ja, das genau. ist Wahnsinn.
Und also auch, guckt wie die verbunden an, sind und so, ist schon Premium. Da genau. kannst du quasi schauen, wie du mit deinem Deutschlandticket von A nach B fährst.
Ja, ja. Also genau, sonst hast du ja immer nur was.
Das ist eigentlich eine Deutschlandticket-Karte, oder?
Deutschlandticket-Karte.
Die druckst du dir so aus auf A0 ja. und dann fährst du einfach mal los.
Genau.
Weil das sind ja alles Regionalbahnen.
Ja, oder? Und Regionalexpress und S-Bahnen und genau.
Ja, ja, genau, alles, was du quasi regional fahren ja. kannst.
Ja.
Aber, warte mal, das sind aber nur von der Deutschen Bahn jetzt.
Nee, nein.
Warte, ich guck mal ganz kurz.
Nein, nein,
Tübingen,
du hast auch Stuttgart. Regionalexpresse und so, die sind nicht
ja,
von der Deutschen
KfL,
Bahn.
KfL, MEX, ja, krass, da ist alles dabei.
Ja,
ja. Ja, nice. Okay, ich bin überzeugt, das Beste ist.
Ja, das ist das
Beste.
Das Beste,
wo gibt.
Ja, also.
Direkt losfahren.
Coole Geschichte, oh, guckt euch das
Typ.
An.
Wer das gebaut?
Ja, ich bin letztens auch mit dem MEX-12 nach Tübingen gefahren.
Okay.
Ja, genau.
Die haben ab und zu alte ICs, weil sie zu wenig von den neuen Zügen haben. Das ist ganz witzig. Fährt dann halt als Regionalbahn, fährt dann so ein IC lang. Also ein richtig alter.
Ja. Ja, warum nicht?
Ich find's witzig.
Also, guckt euch an. Das ist irgendwie cool.
Plant
Geschichte.
Eure Deutschland-Ticket,
Deutschland-Ticket-Fahrt. Genau. Und schreibt genau. uns, wo ihr lang gefahren seid.
Genau. Das dann. Kann man ja auch sehr geil auf dieser Karte dann malen.
Ja. Ich habe tatsächlich so eine physische Karte, aber ich hänge 3-4 Jahre hinterher, wo ich mir immer eingezeichnet habe, welche Strecken ich schon alles gefahren bin, weil das war.
Ist schon schwierig, jetzt noch 3 Jahre nachzutragen, das weißt du.
Ja, na, wobei, also meistens fährst du ja immer wieder dieselben. Das ist dann, wenn ich mal in irgendeiner so, Region ja, bin und weiß ganz genau, okay, also diesen Streckenabschnitt bin ich jetzt noch nicht gefahren. Ach komm, das mache ich jetzt mal kurz. Ich meine, das ist mit dem Deutschlandticket noch einfacher geworden. Vorher muss man dann immer schon gucken, aber meistens ist dann nur so ein ganz kleines Stück, was weiß ich, letztes Mal bin ich Trossing Bahnhof, Trossing Stadt gefahren, ja, da ist so einfach, wir sind mit dem Auto vorbeigefahren an der Stadt sowieso und dann habe ich gesagt, komm, ich muss jetzt hier mal kurz raus, ich fahre jetzt mal dieses Stück Bahn hier, weil das bin ich okay. noch nicht gefahren.
Diese Karte ist schon echt krass, auch hier irgendwo links an der Seite RB 56, Saisonverkehr zwischen Anfang April und Ende Oktober an Wochenenden. Da steht es quasi hier drin. Da warst du bestimmt noch nicht in
wo?
Moosbachtal, Dahn und Dahn Süd.
Nee, da war ich.
Busenberg, nicht. Das kennt man bestimmt. Kennst du Busenberg? Ich weiß.
Busenberg? Nee.
Busenberg.
Da war ich noch nicht.
Ist das in Deutschland?
Jupp. Burg Drachenfels, da die Richtung. Immer noch nicht? Burg nee. Drachenfels hört sich an, als was man kennen sollte.
Ja. Und? Kennst du's?
Nee, okay. Genau. Aber sieht schick aus dort. Vielleicht willst du hinfahren. Ja, da fährt auf jeden ja. Fall so ein Saisonbahn lang. RB 56.
Das ist auch sehr.
Ich glaube, da war ich schon mal. Ich war da auf jeden Fall schon mal, aber ich bin da nicht mit der Bahn hingefahren. Jetzt erinnert mich nicht.
Tja.
Doch, da war schön. Kann man nichts sagen.
Da war schön da.
Mhm.
Ja.
Und ich glaube, Nee, doch nicht so anders. Ja, okay, cool. Danke, Ingo, für diese Karte.
Ja, jo, super gute Geschichte. Gut. Das hat die Schweiz nicht drauf.
Vielleicht baut sowas ja, hat ja jemand das auch für die Schweiz gebaut, keine Ahnung.
Vielleicht gibt es das auch schon.
Habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Gibt's das jetzt schon. Genau. Das ist hier an mir vorbeigeflogen, weil ich gedacht, das ist cool. Das plane ich für meine nächsten Reisen. Also wie gesagt, die meisten dieser Strecken bin ich tatsächlich schon gefahren. Ich bin wesentlich mehr Strecken gefahren auf dieser Karte, als ich nicht gefahren bin tatsächlich. Aber es fehlen noch ein paar. Ja, auch von diesen Museumsbahnen bin ich extrem viele schon gefahren tatsächlich.
Dann musst du wohl doch noch auf den Busenberg fahren jetzt.
Ja, da war ich tatsächlich noch nicht. Nee.
Das ist schön, wie gesagt.
Kannst du empfehlen.
Okay. Cool. Na, letztens bin ich nach Görlitz gefahren zum Beispiel.
Das ist auch eine Museumsbahn? Oder?
Nee. Ja, Leute? Also wir sind mit einem Sonderzug gefahren tatsächlich.
Huh.
Zum Weihnachtsmarkt nach Görlitz. War auch eine nette Strecke. Jojo.
Gut. Kommen wir zu Git Absorb.
Yep.
Ich habe es so halb ausprobiert. Ich bin noch nicht sicher, ob es funktioniert oder ob es für mich funktioniert. Soweit ich das verstehe, ist die Idee, dass du hast ja das Problem, du hast halt irgendwelche Commits gemacht und dann merkst du, du hast halt Dinge vergessen. Und dann musst du halt irgendwie entweder machst du jetzt einfach noch mal so ein Commit, aber dann ist halt deine Commit-History so ein bisschen uncool, weil die Commits dann broken sind und so Dependencies aufeinander haben und so. Oder du gibst dir halt die Mühe und findest raus, in welchen Commit muss das, und dann machst du einen Fix-Up-Commit und Fix-Ups das in diesen Commit rein und so. Und Git Absorb soll das für dich irgendwie so ein bisschen automatisch machen. Und dann sagst du einfach, du addest die und dann sagst du Git Absorb und dann findet er selber heraus, in welchen Commit das gehört. Und ich hab's ein bisschen probiert und es hat irgendwie so halb funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwie falsch gehalten habe oder ja. Ich habe es auf jeden Fall mal installiert. Ich werde das dann mal noch ein bisschen mehr ausprobieren, ob das Richtige für mich macht und wenn nicht,
dann hier berichten.
Werde ich das nicht mehr benutzen.
Also für welchen Fall kannst du es jetzt schon empfehlen oder ist es noch, du bist noch am Testen?
Das ist ein klares vielleicht, aber ihr könnt es euch mal anschauen. Ich finde die Idee gut. Ich finde, wenn das gut funktioniert, ist das cool, weil das immer von Hand zu machen und immer selber zu überlegen. So, dieser Teil muss jetzt in diesen Commit und dieser andere Teil muss in einen anderen Commit und so. Eigentlich will man das nicht selber machen. Und wenn das Computer kann, dann
soll er das machen.
Soll er das tun für mich. Genau.
Ja, ich finde auch. Der soll nicht angeben und sagen, so, nee, hat nicht funktioniert.
Genau.
Soll er auch reparieren.
Ja, genau. Und man kann es im Prinzip probieren, weil es generiert dann die Fix-Up-Commits und man kann dann immer noch sagen, nee, das passt mir aber nicht, so wie er das vorgeschlagen hat. Da kann man immer noch das anders machen. Das Git Absorb.
Git Absorb. Das hat also auch ChatGPT-Unterstützung. Dann.
ChatGPT. Vielleicht.
Vielleicht.
Nein.
Nee, hat's nicht.
Hat's nicht, aber.
Ich glaube, es ist auch in Ordnung.
Ist auch okay. Muss nicht alles AI und Blockchain sein.
Ich finde schon.
Ich weiß.
Aber nicht ChatGPT. Das sollte nicht ins Internet gehen. Das finde ich immer blöd. Das sollte auf deiner eigenen Grafikkarte laufen können. Egal wie abgefuckt und langsam die ist. Das soll doch auf dem alten MacBook laufen, wenn es voll dünn ist.
Absolut. Absolut.
Okidoki. Dann
okay.
Irgendwas.
How to center a div. Es ist mal wieder soweit, ja.
Schon wieder, immer noch.
Es sind einige Jahre ins Land gegangen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir schon 2, 3, 4 Mal solche Artikel hatten. How to center a div. Es ist 2024 und die Welt hat sich weiter gedreht. Es gibt neue Möglichkeiten, dieses Div zu centern.
Oh Gott.
Es gibt eine Webseite und du kannst da quasi ausprobieren, wie sich irgendein Element verhält, wenn diese bestimmten Parameter da in CSS gesetzt sind. Und das ist voll interaktiv und das ist eine coole Sache. Du kannst da quasi alle Möglichkeiten jetzt sehen, wie sich irgendwas verhält mit irgendwelchen Parametern wieder.
Ja,
speziell auch quasi, wenn irgendwas kleiner wird, wie sich das dann verhält, weil es ich probiere es lieber in der Webseite aus, bevor ich es dann an meine eigene Webseite ausprobiere. Und es sieht alles schon ganz gut aus und quasi es zeigt am Anfang erst, wie es funktioniert mit Auto-Margins, was, ich weiß nicht, wie neu dieses Feature ist, bestimmt ist schon 100 Jahre alt, aber das ist eine Möglichkeit und dann das zweite mit Flexbox und auch, wie sich unterschiedliche Flexbox Directions verhalten und so. Das ist schon gut. Ja. Also wenn ihr jemals in das quasi...
Falls ihr wieder mal ein Div-Centern müsst.
Ja, falls ihr mal wieder irgendwas in die Mitte von der Webseite drücken müsst, dann wisst ihr jetzt, es gibt Flexboxen und es gibt diese Webseite, wo man einfach alles ausprobieren kann.
Das ist eine coole Webseite, ja.
Das
definitiv. Cooler Pick.
Das Div-Center ist so ein Gartencenter. Da kannst du so Divs kaufen.
Mhm. Ja. Div-Center. Genau. Ein Div-Gartencenter. Mhm. Ja. Sehr schön.
Gut,
Lib-Kommunism leben wir
genau,
auch.
Genau, wenn wir schon über Dinge reden, wo ich absolut nur die Headline gelesen habe. Ich habe keine Ahnung, was geht. Ich hab irgendwas anderes gesucht, ich bin darüber gestolpert. Ich habe gedacht, haha, Lib-Kommunism. Und dann habe ich aufgehört zu lesen. Ich kann euch nichts mehr dazu sagen, außer dass sie Lib-Kommunism heißt und dass ich das lustig fand.
Und das ist ein Co-Routine oder was?
Und das hat gereicht von, keine Ahnung.
Irgendwas,
also ja, da steht irgendwas von C++ und Threading und, aber ist mir eigentlich auch egal. Also, das ist keine Empfehlung oder Nicht-Empfehlung für diese Library. Ich finde einfach den Namen sehr witzig.
Es hat einen guten Namen.
Genau.
Es hat einen guten Namen.
Und dann habe ich aufgehört zu lesen.
Das reicht auch manchmal.
Genau. Und als Pick reicht das absolut. Das ist kein Lesefuß, ein Pick.
Wenn ihr jemals irgendeine Library braucht, die Lib-Kommunism heißt, könnt ihr die nehmen.
Nehmt die. Fertig. Ja, schön. Dann sind wir auch schon am Ende dieses kommunistischen Abschnittes dieser kleinen feinen Sendung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören und genau, lasst uns ein paar Kommentare da, damit wir dann für die nächste Sendung auch wieder ein bisschen was von Blast from the Past haben, weil sonst beschäftigen wir uns immer nur mit komischen Themen mit uns selber. Das wäre auch
hey, was? Wir haben immer gute Themen.
Ja, total gute Themen, natürlich.
Beste
also,
Themen.
Alles war wieder alles dabei. Mhm. Genau, ich bedanke mich bei meinen Mitmoderatoren, die wir immer sehr schön mitgemacht haben.
Ihr habt gut mitgemacht, Felix und Felix.
Ich glaube, genau. Gut gemacht.
Ganz toll. Er kriegt ein Bienchen, ein Smutti-Heft.
Yes.
Und dann könnt ihr jetzt gehen. Oder werdet ihr später erst beim Hort abgeholt.
Ja. Genau.
Ganz toll mitgemacht.
Felix würde gerne aus dem Div-Center abgeholt werden. Der kleine Felix möchte gerne aus dem Div-Center abgeholt werden.
Oh mein Gott. Schön.
Oh Gott.
Ja. Ich glaube, wir sollten an dieser Stelle aufhören.
Ich genau.
Wünsche euch, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Genau. Und bis zum nächsten Mal in alter Frische. Bis denn. Tschüss. Tschüss.
In neuer Frische hoffentlich, weil alte Frische, das ist Ingo.
Wie immer. Wir sind immer frisch, wenn wir hier podcasten.
Mhm, so fresh.